Crop FM, Ausgabe Nummer 416. Wir schreiben den 7. Juni 2019. Mein Gast heute Abend ist Christian Strasser und es geht um Ayahuasca. Und natürlich gibt es wie immer den Cropcom, ihren Live-Chat, mit dem man sich live an diesem Gespräch beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at, einfach einsteigen, Fragen reintippen und ich gebe sie sehr gerne an den Gast weiter. Und natürlich Skype-In, also einfach den User CropFM anrufen, beziehungsweise auf der Startseite findet sich ein blaues Skype-Symbol relativ weit oben, ein bisschen rechts. Dort draufklicken, wenn man Skype installiert hat, nicht vergessen den Player vorher ausschalten. Und schon ist man live on air und kann mit uns plaudern und Fragen stellen. Auf der Website von CropFM findet man alles, was man zu dieser Sendung wissen muss. Link auf den Newsletter, den kann man abonnieren, wird alle zwei Wochen ausgeschickt. Ich spam da nicht, keine Angst. Und man versäumt so zumindest weniger leicht eine Sendung, weil die schicke ich immer zwei Tage vorher aus. Mailen kann man mir auch, cropfm@mur.at. Wie gesagt, je präziser die Mails, desto schneller kommt eine Antwort oder je kürzer eigentlich. Und ja, wenn die Antwort ein bisschen länger dauert, bitte nicht böse sein. Und es kann manchmal halt auch Wochen sein. Aber ich bemühe mich wirklich, alles, wo mir irgendwas dazu einfällt, zu beantworten. Es gibt einen Podcast, alle diese Ausgaben erscheinen in einem Archiv. Einzelne Ausgaben können direkt verlinkt werden, einfach über dieses Verkettungssymbol. Da gibt es dann mehrere Optionen, Einbettung und so weiter. Und macht's das doch, bitte. Je weiter und je mehr sich das verbreitet, desto besser. Das Forum gibt's auch. Das wird betreut von Wingman und Unarmed. Vielleicht eröffnet ja zu dieser Sendung wieder jemand mal einen Thread. Und dann werde ich ihn natürlich auch von der Sendung aus dann vom Archiveintrag verlinken. Das Coverbild ist wieder gestaltet von Matthias Töpfer. Und ich finde es wirklich wieder sehr gut dieses Mal. Und es trifft das Ganze auch, finde ich, sehr gut. Ist sehr intuitiv. Mehr von seiner Kunst auf atelier-töpfer.de mit OE geschrieben. Wie gesagt, wem diese Sendung gefällt, weitersagen, verlinken. Und wer was beitragen möchte, der kann mich mit interessanten Leuten zusammenbringen. Zum Beispiel der heutige Gast Christian Strasser wurde von einem Hörer der Sendung an mich vermittelt. Und das hat sich doch ausgezahlt. Und ansonsten kann man natürlich auch pekuniär spenden. Bitte natürlich das Cookie-Window confirmen, denn ein kleiner Teil kommt zumindest über die Werbung. Ansonsten natürlich, das ist alles auf eigenen Servern betrieben. Ist auch alles selbst entwickelt und programmiert hier. Kostet natürlich Geld, kostet Zeit und so weiter. Und daher der Spendenbutton in Orange, relativ weit oben, der orange Button mit dem Herzen. Und ganz, ganz großen Dank an alle, die schon gespendet haben. Danke. Ja, Why Nuclear Fusion Reality is Coming Soon, so ein Video, ein YouTube-Video von 32. Ist die Fusionsenergie gleich um die nächste Ecke oder liegt sie konstant 30 Jahre in der Zukunft, wie manche scherzen, und es ist leider so. Gelänge es eines Tages, könnten wir nicht nur alle Atomkraftwerke in die lange ersehnte Rente schicken und schier unbegrenzte Energie aus Meerwasser generieren. Das Ganze wäre auch noch relativ ungefährlich und das Endprodukt Helium. Das Projekt ITER in Südfrankreich sollte, wenn alles nach Plan läuft, schon im Jahr 2025 erste Ergebnisse liefern und 10-mal mehr Energie erzeugen, als der Reaktor verbraucht. Und auch wenn es dann noch einige Jahre dauert, ehe diese Technologie kommerziell eingesetzt werden kann, ist 2025 nicht nur quasi um die Ecke, es ist auch jenes Datum, das von den Remote-Viewern Stefan Franke und Benny Pump und Co. vorhergesagt wurde. Näheres dazu besprechen wir übrigens in der Sendung Eine neue Zukunft sehen. Findet sich im Archiv. Und auch die US Aerospace und Rüstungsfirma Lockheed Martin, General Fusion in Kanada, Jeff Bezos und einige mehr forschen an der Fusion, manche auch übrigens an der kalten Fusion, allerdings die wird ja noch etwas dauern. Und vielleicht schaffen wir es, diese ganzen Firmen, das Ganze auch noch vor 2049 zum Einsatz zu bringen. Daumen drücken, denn dann wären nicht nur unsere CO2-Probleme praktisch gelöst. Ja, und wer jetzt seine schlummernden, übernatürlichen Fähigkeiten entdecken möchte, der kann ja bei der Magie-Challenge von Bernhard Reicher mitmachen. Das Ganze ist kostenlos, dauert 7 Tage und startet am 1. Juli. Weitere Infos finden sich auf der Website von Bernhard Reicher, magieschule.at, beziehungsweise ein direkter Link findet sich in der News-Sektion. Ein direkter Link nämlich auf die Challenge, dann braucht man nicht mehr lange suchen. In der CropFM-News-Sektion auf der Startseite von CropFM, cropfm.at. Entdecke deine übernatürlichen Fähigkeiten, lautet die Devise dieser Magie-Challenge, und das garantiert ohne Chemie. Ja, und Verweise auf alle besprochenen und viele weitere spannende Themen und Artikel finden sich in der CropFM News Sektion auf der Startseite von CropFM, cropfm.at. Ja, und hier geht's gleich weiter mit Christian Strasser in der ersten Sendung, die den Titel Abenteuer Wirklichkeit trug. Da haben wir über alles Mögliche gesprochen, aber über sein eigentliches Hauptthema eigentlich nicht, denn das sind seine psychonautischen Reisen, die er mit Ayahuasca in den vergangenen Jahren unternommen hat und auf denen er äußerst spannende Dinge erlebt hat. Und über Ayahuasca, über DMT etc., über psychedelische Drogen im Allgemeinen, was sie mit uns zu tun haben, warum sie eigentlich für unsere Entwicklung wahrscheinlich sehr wichtig waren, zumindest glauben das viele, unter anderem Christian Strasser. Das alles besprechen wir jetzt gleich, Christian Strasser live auf CropFM. Und ein Abenteuer Ayahuasca wartet auf uns. Ja, bei mir auf der Skype-Leitung ein weiteres Mal Christian Strasser. Hallo Christian.
Hallo Darek, hallo Hörer.
Ja, und jetzt haben wir, jetzt, das Rauschen ist jetzt halbwegs im Griff. Also jetzt, wir hatten da jetzt eine gute Dreiviertelstunde Stress, weil wir irgendwie versucht haben, das irgendwie zu dämpfen. Der Markus hat dann gemeint, das ist irgendwie dämonisches Rauschen, das von dir verursacht wird. Ja, also Christian Strasser ist mein Gast heute wieder. Er ist psychonautischer Weltenbummler. Wir haben ja in der letzten Sendung dich schon ein bisschen vorgestellt. Es gibt ja nur sehr wenige Dinge, die du noch nicht gemacht hast in deinem Leben oder zumindest versucht hast. Du hast dich also mit alternativen Technologien beschäftigt. Stichwort Hutchison, den du auch persönlich gekannt hast, bis hin zu Kabarett, also da ist ja ziemlich alles dabei. Aber eines deiner Hauptthemen, kann man ja sagen, ist ja vor allem in den vergangenen Jahren Ayahuasca.
In den vergangenen Jahren, ja, da hast du recht. Ich habe mich aber über mein Leben mit verschiedensten, sehr intensiv war ich in verschiedensten Einweihungsschulen, von einer Yoga-Gemeinschaft bis zum Buddhismus, bis zu der Ramta-Schule, wenn man die kennt, etc. etc. Also ich habe da verschiedenste Einweihungsschulen gemacht und erst im hohen Alter, also vor 3 Jahren, wo ich 60 geworden bin, habe ich mit Ayahuasca begonnen. Das war ein Wunsch von 20 Jahren, da hat sich Gelegenheit ergeben und da habe ich viel Erfüllung gefunden, auch in den Dingen, die ich die Jahrzehnte vorher getan habe.
Ja, und da ich dich das letzte Mal das nicht gefragt habe, weil da haben wir auch irgendwie so ein bisschen Technikprobleme am Anfang gehabt, da lief bei dir der Stream. Jedenfalls, du stimmst zu, dass deine Kurzbio, dein Bild auf der Seite veröffentlicht werden wird und auch deine E-Mail-Adresse, glaube ich, in dem Fall, und dass die Sendung danach, wie auch die vorige Sendung, ins Archiv wandert und dort bleibt auf mehr oder weniger unbestimmte Zeit.
Aber sehr gerne, sehr gerne.
Okay, dann wird es so sein. Ja, freut mich natürlich sehr, dass wir da heute drüber sprechen. Ganz wichtig finde ich auch bei so einer Sendung über Ayahuasca ist am Anfang wohl der Warnhinweis, nämlich man sollte das nicht einfach so zum Spaß mal zu Hause versuchen. Vor allem, also es ist in Österreich und Deutschland ohnehin illegal, aber auch jetzt in Peru, wo sich ja ein richtiger Ayahuasca-Tourismus entwickelt hat, und wir haben auch noch kurz ansprechen, da gab es ja auch ein paar Todesfälle, die aber nicht unbedingt mit Ayahuasca zusammenhängen, sondern mit anderen Substanzen, die dann in solchen Sessions eingenommen werden. Also kurz und gut, man sollte sich auch auf das werden wir sprechen, sehr gut über das Setting im Klaren sein, innerhalb dessen man dieses Ayahuasca zu sich nimmt und die Leute, mit denen man das macht, denen sollte man auch wirklich vertrauen, also den Schamanen oder den Leuten, die da einfach diesen Trip dann quasi führen und die einem da quasi durchhelfen, weil man weiß auch gar nicht, was da das erste Mal passiert, wenn man das nimmt. Also all das sollte man wirklich Respekt davor haben und das also auf keinen Fall mal so nur aus Neugierde versuchen.
Ja, da stimme ich dir vollkommen überein. Das gilt auch für alle anderen psychedelischen Substanzen. Diese Gewohnheit, das als Partydroge zu verwenden oder zur Unterhaltung, ist äußerst ungesund, äußerst gefährlich. Und kann nicht genug davor warnen. Wenn das Nervensystem stimuliert wird, dann, so ist meine Meinung, nur zur Selbsterkenntnis, zur Bewusstseinserweiterung, aber auf keinen Fall zur Unterhaltung. Das ist in jedem Fall sehr, sehr negativ, sehr, sehr kontraproduktiv. Und bei Ayahuasca gilt das Gesagte noch in einem ganz speziellen Fall.
Ja. Und wie alle jetzt eh schon hören, es gibt ein bisschen einen Rauschteppich und den bitte zu entschuldigen. Wir haben versucht, ihn möglichst gering zu halten, aber zumindest versteht man Christian gut.
Ja, ich entschuldige mich, es ist mein Managementfehler, nicht das von Darek. Also.
Nein, ihr habt einfach das Headset gewechselt und dann haben wir halt leider keinen Test mehr gemacht. Ich habe das auch nicht gewusst. Aber man versteht dich, es wird gehen und der Rauschteppich, das ist halt das dämonische Rauschen im Hintergrund.
Ja, ich würde die Assoziation gleich Ayahuasca mit Dämonen, gefällt mir nicht so gut, aber gut.
Mehr
ja
nicht, mehr nicht.
Ja,
nicht,
ne? Ja.
Es wird ja immer von der Kommunikation mit dieser Ayahuasca-Pflanze gesprochen, denn also berichtet, den also Menschen dann führen, wenn sie das nehmen, vor allem wenn sie es dann das erste Mal nehmen, glaube ich. Also ich habe da keine praktischen Erfahrungen damit. Aber Christian, hattest du eine Kommunikation mit der Pflanze an sich oder weiß nicht, wie man das sagen soll, mit der Wesenheit, die da irgendwie dieser Pflanze zu dieser Pflanze gehört? Und ja, was hat sie dir gesagt?
Hattest du, ist insofern falsch, weil ich sie noch habe. Mhm. Vielleicht ganz kurz nur zur Tradition des Ayahuasca-Tranks.
Ruhig auch länger.
Kommt aus der Amazonas-Tradition und das gibt seit 5.000, 6.000, 7.000 Jahren und gilt dort als Medizin. Wir in unserem Kontext unterhalten uns über etwas, was bewusstseinserweiternd ist. Für den Ayahuasca-Schamanen ist es eine Medizin. Ich habe einen Fürsterweiter, bin aus Linz, einen Fürsterweiter, der aus Iquitos stammt, das ist im Amazonasgebiet, das ist in Peru. Auf der anderen Seite der Anden, das ist so ein bisschen die Hauptstadt von Ayahuasca, das ist die einzige Großstadt der Welt, die nur mit dem Flugzeug besucht werden kann, hat 500.000 Einwohner. Und da habe ich einen Einwohner, der jetzt in Linz bei der Fürster arbeitet, und der sagt, ja, das Ayahuasca, das kenne ich, das hat mir meine Oma immer gegeben, wenn ich einen Schnupfen gehabt habe.
Das ist nämlich wirklich schräg, also die nehmen das wirklich als Medizin und verabreichen das auch Kindern.
Offensichtlich, wobei der Schamane das Ayahuasca immer mischt mit verschiedensten Pflanzen. Das Ayahuasca selbst besteht aus einer Droge, Banisteriopsis carpi heißt die, eine Liane, das ist eine Liane, und aus Chacruna-Blättern, das ist einfach ein Strauch. Und diese beiden zusammengemischt ergeben eben diese Wirkung. Ich würde das Wort bewusstseinserweiternde Wirkung verwenden. Ein Amazonas-Indianer kennt das Wort bewusstseinserweiternd nicht. Die wissen offensichtlich, dass Heilung, und ich spreche jetzt von der physischen Heilung, immer verbunden ist mit, sagen wir mal, einer seelischen Komponente. Und ein Indianer kann das gar nicht trennen. Diese Tradition trennt das Wort Heilung, physische und psychische Heilung überhaupt nicht, weil das ist nicht in deren Kontext. Das ist der Kontext unserer westlichen Kultur, dass wir halt Heilung dann quasi medizinisch, körperlich nehmen und dann ist die Psychologie für die geistige Heilung und dann gibt es Bewusstseinserweiterung durch Meditation etc. etc. Diese Trennung gibt es in dieser Kultur nicht. Und so wie Ayahuasca bei uns verwendet wird, im Westen, ich war auch in Peru, da wird es eben nicht so verwendet, beim Don Bichin, bei den Schamanen, den ich kennenlernen durfte, bei uns wird es verwendet für geistig-seelische Heilung und als Begleiterscheinung natürlich auch für physische Heilung. Aber der Schwerpunkt liegt eben auf Bewusstseinserweiterung.
Aber stimmt es, dass es auch Jugendlichen dann gegeben wird? Oder
ist das hat mir dieser Iquitos Linzer Föst, Indianer, der da halt seit 30 Jahren lebt und mit dem ich ein Gespräch führen konnte, der hat mir das so erklärt. Natürlich auch immer vermischt mit anderen Pflanzen. Also genau. Wir hier im Westen nehmen das Ayahuasca quasi rein. Das sind die Mischung dieser beiden Pflanzen. Jeder Schamane hat quasi sein eigenes Rezept, mischt das und das hinein. Je nach Krankheit, je nach Gelegenheit mischt er andere Pflanzen rein. Die Engelstrompete fällt mir dabei ein, aber auch andere Pflanzen.
Und aber Kindern offenbar, die kriegen das dann doch nicht, oder wie?
Also, doch,
wirklich auch Kinder, okay.
Ja, aber es ist nicht so, Tarek, das ist nicht so gefährlich. Es ist nicht, da ist nichts Böses dran. Das ist eine Medizin, die gibt es seit 7.000 Jahren in der Kultur. Vielleicht ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, das weiß man nicht, die Ursprünge. Und das ist dort etwas Selbstverständliches. Bei uns kommt, und das schwingt auch bei dir mit, diese ganze Drogen- und Drogenszene und gefährlich und. Meine Mutter ist verstorben mit Makoma, weil sie zu viel Makoma genommen hat. Ist kürzlich verstorben. da gibt es keine Warnungen, das muss man halt nehmen, weil es der Arzt sagt, dort, das ist eine andere Tradition. Das ist nichts Böses, nichts Schlimmes, das ist einfach, was man nimmt, wenn man krank ist, wenn man Heilung will, wenn man Probleme hat, seelische, da geht man zum Schamanenmann nicht, aber halt in den Indianerkulturen und auch in den schon christlichen Kulturen, wo parallel dazu dieses Ayahuasca noch verabreicht wird, das ist, wenn man so will, Tradition.
Ja, ja genau. Deine Mutter ist ja auch vor kurzem verstorben. Also danke, dass du da trotzdem an dieser Sendung jetzt teilnimmst und natürlich mein Beileid.
Und, danke. Die ist an einer westlichen Droge verstorben, bitte. Das ist, wenn man so gefährlich sagt. Also gefährlich, das Leben ist lebensgefährlich.
Es ändert immer tödlich. Ne?
Ja, es ändert immer tödlich. Also das Ayahuasca da jetzt in diese übliche Drogengefahrenzone zu rücken, das möchte ich ausdrücklich nicht tun. Obwohl es natürlich, wenn ich das jetzt ganz populär sage, einfährt. Das heißt, es hat eine powervolle Wirkung und du hast vollkommen recht, dass kann man nicht als Freizeitdroge verwenden, wie das Ecstasy das verwenden sollte, irgendwo bei Goa-Festen schmeißen sie sich das ein, was absolut ein Wahnsinn ist. Auch da ist es ein Wahnsinn und schon gar nicht kann man das tun bei Ayahuasca. Also das muss in Begleitung verabreicht werden.
Und ja, also Ayahuasca bei uns natürlich ist es eine Droge. Ich meine, in China gab es auch 90 Jahre alte Mandeln, die halt noch immer Opiumpfeifen rauchen. Ne? Das kommt halt auch darauf an, wie verwurzelt eine Droge ist. Ne? In anderen Kulturen, zum Beispiel bei Indianern, in die nordamerikanischen, deren Tod war der Alkohol. Ne? Die konnten damit einfach nicht umgehen. Ne?
Ja, also gutes Beispiel, danke, dass du das erwähnst. Ja, also die können nicht mit Alkohol umgehen und wir in unserer Kultur können auch mit gewissen...
Wir können mit Alkohol auch nicht wirklich umgehen, aber zumindest ist da entsprechend viel Erfahrung vorhanden, dass man dann auch von seinen Freunden so einen Tipp kriegt, vielleicht ein bisschen weniger. Aber Ayahuasca ist eben im Amazonasgebiet eigentlich, kann man sagen. Also auch im
Das ist eine Amazonasgebietpflanze. Mittlerweile gibt es die in ganz Peru. Peru hat ja verschiedene Indianerkulturen. Das wird mittlerweile auch im Hochland verabreicht. Das wird in Ecuador, überall gibt es Lodges. Natürlich in Brasilien wird dieses Ayahuasca verabreicht in dieser Heiltradition, wobei da ist der Schwerpunkt auf die physische Heilung und ist studiert in Universitäten, in Peru ist es die heilige Nationalpflanze, wird in Hochsicherheitstrakten, in Gefängnissen verabreicht, gibt es sehr viele Studien, also nicht nur Studien, sondern auch Anwendungen.
In Peru wird das
in Brasilien habe ich gehört, wird in Hochsicherheitstrakten, in Gefängnissen wird es verabreicht, weil es eben eine grundsätzliche Änderung der ganzen Persönlichkeits- und Verhaltensstruktur ergeben kann, wird auch verabreicht gegen Drogen, zum Beispiel Alkoholsucht.
Ja, es gibt sehr viele aus dem Westen, die dann eine Ayahuasca-Kur machen, um von ihrer Drogensucht loszukommen.
Genau.
Und Verabreichung im Hochsicherheitstrakt, das erinnert mich natürlich sehr an Timothy Leary, der also auch mit, der hat das mit LSD gemacht und eben mit, ich glaube schon, ziemlich schweren Jungs im Gefängnis. Und die Rückfallrate bei jenen, die also mit ihm einen geführten Trip gemacht haben, natürlich, die war deutlich geringer. Ich habe jetzt keine Statistiken im Kopf, aber das hat schon gewirkt. Ne? Also das ist ein ähnliches Prinzip, ne?
Danke, dass du das erwähnst. Ich habe mich mit Timus und Lira sehr beschäftigt, mit der Literatur etc., auch mit dem darunterliegenden synthetisierten Pilz, dem Mutterkorn, das dann LSD geworden ist. Habe ich mich auch sehr viel theoretisch beschäftigt, nicht praktisch, habe ich einen einzigen LSD-Trip gehabt vor 50 Jahren. Und da ist eine Ähnlichkeit, also zu Heilungszwecken in einem verantwortlichen Bereich überreicht, können diese Substanzen eine ganz herausragende Wirkung haben. Wenn man das in den Untergrund schiebt, dass das quasi eine Droge wird, die man auf Straßenecken illegal erwirbt, dann ist das erstens mal gefährlich, weil man nicht chemisch weiß, was drinnen ist, und zweitens zur Unterhaltung einfach letztlich für das Nervensystem katastrophal.
Drogen ohne Spirit machen krank, schreibt Mimi, und das ist sowieso.
Das ist so, genau. Danke, das ist ein sehr guter Satz, ich wiederhole ihn. Drogen ohne Spirit machen krank. Ja, ja.
Aber
und das gilt. Ja.
Ja, und das gilt schön.
Und da ist jetzt der Unterschied, und das ist auch, wie gesagt, eine Diskussionsgrundlage, die ich zu deinen Hörern hinausschweiße. Da gibt es schon einen Unterschied zwischen synthetisch produzierten Substanzen wie das DMT oder das MDMA, das sogenannte Ecstasy, und Pflanzenmedizinern. Ich will das Wort nicht Drogen nicht verwenden, weil das hat schon eine so negative Konnotation, dass ich das gar nicht verwenden will, weil da jetzt sagt jeder, Halluzinationen. Ich will auch das Wort Halluzinationen nicht verwenden, weil ich dann unterstellen würde, dass diese Wirklichkeit, die dreidimensionale, die wir sehen, die wirkliche Wirklichkeit ist. Allen, die das meinen, sollen sich den Film Matrix ansehen. Da ist sehr viel Wahrheit dahinter. Aber das Ayahuasca hat, und wenn man jetzt wieder das mit der Drogenkultur, das die Muslime quasi vergleicht, da ist ja ein Setting da, ein 7000 Jahre altes Setting, das, wenn das eben verantwortungsvoll getan wird, erstaunliche Heilerfolge erzielen kann. In der ganzen psychologischen Richtung und offensichtlich auch in der physischen Richtung.
Ja, ich habe da zwei YouTube-Videos verlinkt. Zum einen, ich finde, eine recht schöne Einführung von Reicher und Stark zum Thema, und zum anderen eine sehr gute Doku, wie ich finde. Also eine Doku über Ayahuasca, allerdings leider mit ein paar Tonausfällen. Über die muss man drüber, aber ich habe es mir trotzdem durch angeschaut, und ich dachte mir dann, ich verlinke das trotzdem. Sie ist hervorragend gemacht, also auch visuell großartig umgesetzt. Und da gibt es ein paar solche Menschen, die im richtigen Setting das genommen haben und eigentlich alle sehr positive Erfahrungen gemacht haben, obwohl einige einen harten Weg dorthin hatten. Und das sieht man auch. Also Partydroge, sowieso nicht. Aber auch, man muss schon ziemlich hart arbeiten auch. Also man kann sich natürlich auch dem Ganzen dann irgendwo verwehren, und ja, dann wird auch die Pflanze einen nicht zwingen, ne?
Die Pflanze, ja, ich will nur sagen, wie das ausschaut, eine Ayahuasca-Session, die schaut also anders aus als übliche, wenn man so will, psychedelische Sessions. Wenn man in diesen Ayahuasca-Zustand ist, verträgt man kein Licht. Das heißt, das Serotonin ist der Gegner des Ayahuasca, es ist alles abgedunkelt, es findet in der Nacht statt. Wenn das Licht weg ist, so von 8 Uhr abends bis 6 Uhr in der Früh, man ist für sich allein. Das ist also Partydroge, wenn man wieder hinkommt, vollkommen ungeeignet. Man sitzt möglichst ruhig da, möglichst aufregt und lässt dann die Bilder auf sich zukommen, die auf einen eindringen. Und wie das dann individuell wirkt, das gibt es 100.000 verschiedene Möglichkeiten. Ich habe das, meine Freunde, die ich dazu eingeladen habe, die haben das alle ganz verschieden erlebt. Und ich in meinen vielleicht jetzt 30 Session habe jedes Mal sowas grundsätzlich anderes erlebt, dass ich jetzt mit einem hingehen muss wie ein Zen-Mönch. Das heißt, wenn ich ein Konzept habe, was passieren kann, sollte, könnte, was ich wollte, so passiert es nicht. Das Entscheidende bei, ich spreche jetzt ein bisschen allgemein, bei pflanzlichen Drogen, die aus einer quasi in einer Stammeskultur verabreicht ist, dass da eben, und das ist der Unterschied zu unseren synthetisierten Drogen, zum Beispiel das bekannteste ist die MD, da kommt keine Wesenheit mit, da gibt es eben erwiesene Wirkungen aufs Gehirn. Ich habe noch nie Schwammerl genommen, also Psilocybin genommen, da gibt es naturwissenschaftliche Forschungen der University of Southern California, dass der Genuss von Schwammerl, von Psilocybin, Gehirnzellen nachwachsen lässt. Also dort beschäftigt man sich dann ganz strategisch, wie das auch der Dr. Hoffmann das beim LSD genommen hat, das als Heilmittel einzusetzen. Schwierig ist es immer, weil eben da dieser gesellschaftliche, und ich hoffe, wir kommen noch dazu, dieser gesellschaftliche Wahn dahinter hängt, dass das so böse ist.
Aber der Hauptbestandteil von, oder ich meine, der aktive Bestandteil ist doch DMT, auch im Ayahuasca, oder?
Ja, ist DMT, Dimethyltryptamin. Das ist der Hauptbestandteil, das nennt sich auch das Bewusstseinsmolekül, das kommt in der ganzen Natur ganz natürlich vor, auch in unserem Gehirn, wird aber gleich abgebaut, sodass wir die bewusstseinserweiternde Wirkung nie spüren. Drum gibt es eben den sogenannten Mao-Hämmer dazu, der diesen Abbau verhindert. Das sind also bei den Ayahuasca-Tank zwei verschiedene Pflanzen, als Strauch und Aliane. Und in dieser Mischform, wenn es verabreicht wird, kommt man sozusagen in den vollen Genuss des DMDs. Da gibt es ein hervorragendes Buch, Rick Strassmann, der eben forschen durfte über das DMD und der das DMD synthetisch verabreicht hat in einem wissenschaftlichen Setting. Ganz erstaunliche auch Visionen damit bei den Leuten erreicht hat.
Das Standardwerk sozusagen, ne?
Das Standardwerk zu DMD, genau. Aber mit der Ayahuasca-Pflanze kriegt man eine Wesenheit quasi, die mit einem kommuniziert. Und das ist das Erstaunliche. Und diese Wesenheit nimmt, frag mich bitte nicht genau, wer das ist, diese Wesenheit nimmt Bezug auf dich, der du da sitzt, auf deine Seelenstruktur, auf deine Geistesstruktur, die nimmt Bezug auf dich, die schaut dich an und nimmt Bezug auf dich. Bei mir beim ersten Mal, ich habe mich gefreut, ich wollte es schon seit 20 Jahren nehmen und hat sich keine Gelegenheit benommen und ich habe mich hingesetzt, vielleicht ein bisschen keck. Und die ersten drei Sessions haben darin bestanden, dass Ayahuasca mir ganz klar gemacht hat, vor mir hast du Respekt zu haben. Das hat es mir schnell angewöhnt und seitdem gehe ich mit dem nötigen Respekt zu Ayahuasca. Ich habe nicht gewusst, dass ich keinen Respekt habe, aber ich bin dann in der Eigenanalyse draufgekommen, ich war ein bisschen zu locker, ein bisschen zu, das haue ich mir halt ein, wird schon interessant sein, so geht's nicht. Die Madre Ayahuasca hat etwas vor mit dir, die will, da ist ein Wollen dahinter, eine Intention deiner Persönlichkeitstransformation.
Sehr spannend, auf das möchte ich auf jeden Fall noch genauer zu sprechen kommen, aber davor noch ein bisschen beim Thema jetzt DMT allgemein bleibend, da ist es ja so, dass also nicht alle DMT-Erfahrungen sind natürlich positiv und es gab jetzt, ich glaube 2015, da gab es auch einen relativ bekannten Todesfall, der in Peru auftrat. Ich weiß nicht, ob du gehört hast von dem Fall Matthew Dawson Clark.
Nein, habe ich nicht gehört.
Also der ist bei so einem Ritual verstorben, allerdings nicht an Ayahuasca, sondern an einem Gebräu aus wildem Tabak, das da offenbar auch verabreicht wird.
Tabak gehört zu einer Ayahuasca-Zeremonie. Was ich nicht will, Tarek, ist, dass wir in dieser deiner geschätzten Sendung jetzt, und ich will das andere auch nicht, aber ich muss es schon sagen, ich arbeite im erweiterten Sinn medizinischen Bereich, die Todesfälle, den Pfusch, den ich da täglich hören will von unserem System, ich kann es nicht mehr hören. Das heißt, jetzt darauf Bezug zu nehmen, dass irgendwann einmal in der 7000 Jahre alten Geschichte irgendeiner gestorben ist, das ist wahrscheinlich alles richtig. Nur, ich will das nicht hervorgegeben wissen, genauso wenig wie ich jetzt
quasi in der
Schulmedizin. Du musst das nicht verschweigen. Ich weiß, was Psychopharmaka mit Menschen machen.
Na, ist ja klar. Ich möchte der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass also auch bei solchen Ritualen, die aber dann wahrscheinlich sehr schlampig durchgeführt wurden, in diesem genannten Fall jetzt vor allem auch nach der Einnahme dieses Tabakgebräus. Also die machen da auch einen Tee draus, was sowieso seltsam ist, weil Tabak eignet sich ja nicht so super zum Verzehr. Und da gab es auch einen Todesfall. Also wenn man in Ayahuasca googelt, nach Ayahuasca googelt, auf YouTube stoßt man auch drauf. Deshalb glaube ich, ist es gut, wenn man das auch anspricht. Auch ich möchte da jetzt nicht drauf herumreiten. Aber das, was du jetzt so gesagt hast, das finde ich schon recht interessant. Erstens mal überhaupt, ich glaube, das passt schon. Also Respekt, das kann ich mir schon vorstellen. Dieser Todesfall, den ich jetzt genannt habe, da ging es auch nicht um Ayahuasca. Und ja, natürlich, also durch westliche Drogen, da gibt es so viel Tote pro Jahr, die kann man gar nicht mehr zählen. Das ist alles richtig. Manche dieser DMT-Trips gehen dann eben auch deshalb schief, weil sie eben im falschen Setting passieren. Das Setting ist ja sehr wichtig.
Das Setting ist entscheidend. Es geht gar nichts schief, Tarek. Es geht überhaupt nichts schief. Es geht nichts schief, wenn du Ayahuasca nimmst. Es geht nichts schief. Es geht nichts schief. Bitte, deine Hörer, es geht nichts schief. Was passiert, wenn ich da noch ein bisschen über die Wirkung der Droge sprechen darf? Bei Ayahuasca taucht oft eine Übelkeit auf und ein Erbrechen. Das Erbrechen hat eine positiv körperliche Reinigung. Das Kraut, wenn man es nimmt, wenn man es das erste Mal nimmt, schmeckt es gut. Wenn man es das fünfte Mal nimmt, schmeckt es entsetzlich grauslich. Mich kostet es eine Überwindung, das kann ich gar nicht beschreiben, das Kraut zu nehmen nach dem 30. Mal. Es schmeckt entsetzlich, aber was ich dafür bekomme an, wenn man so will, wenn ich es ein bisschen pathetisch, dramatisch, an Offenbarungen über mich selbst, über die Welt, das ist es mir dann wert. Weißt du, was ich meine?
Auf
die Erkenntnisse, die ich gewinne, sind es mir dann wert, dass ich diese initiale Übelkeit überwinde.
Und das erste Mal schmeckt sie gut?
Das erste Mal, alle sagen, das schmeckt so grausig, und wenn man das erste Mal tut, schmeckt es ganz gut, und dann wirklich
die Erwartungshaltung
immer schlechter. Okay. Jetzt schmeckt es so entsetzlich, wenn ich länger davon rede, hörst du mich mit Rauschen wieder speiben. Also schmeckt entsetzlich. Was immer mit Drogen assoziiert wird, dass die süchtig machen, halte ich für eine blödsinnige Propaganda. Wer süchtig werden will, wird es natürlich auch durch, was weiß ich, LSD. Wer die Neigung zur Sucht hat, klar, aber ansonsten ist es ein kompletter Blödsinn, dass man mit LSD süchtig wird. Es ist ein Nonsens ohne Gleichen. Das sind so Propaganda-Geplappere, um die Menschen davon abzuhalten. Und dann kommen wir jetzt zum Thema Gnosis, einfach ihr Bewusstsein vom Ist-Zustand zu erweitern. Also wieder, die ganze Ayahuasca-Diskussion wird ja auch so geführt, dass das also heilend ist, eben im Sinne von, dass man von Süchten wegkommt, etc. etc. ist alles richtig. Aber das Wort Bewusstseinserweiterung ist ein Wort, das man gar nicht gerne hört, das schon ein bisschen anrüchig ist. Therapie darf man sagen, Psychotherapie darf man sagen. Erweiterung des Bewusstseins ist nicht so sehr gefragt, ist vielleicht ein bisschen systemzerstörend auch. Aber egal, der Ayahuasca-Trank gilt eben als Medizin. Und in Amerika gibt es eine Subkultur, die schaut so aus, da gibt es also Lodges, die auch von Amerikanern geführt werden, in Ecuador zum Beispiel. Da fliegen Amerikaner hin im letzten Stadium ihres Lebens, um die Lebensrückschau zu machen. Das ist durchaus in Alternativzirkeln nicht unbekannt. Die fliegen halt mit dem Flugzeug, dort ist nicht so weit, in die Lodge nach Ecuador und haben dann ihre Lebensrückschau. Und manche Tarek fliegen dann geheilt zurück. Über das wird man nichts hören. Über diesen einen Toten, den es irgendwann mal gegeben hat, wahrscheinlich hat er ein schlechtes Herz, da gibt es also viele Berichte. Aber
ja, wie schon gesagt, der starb an diesem Tabaktrank dann. Also der starb im Zuge dieser Zeremonie. Und man hört, na, das stimmt, denn man hört ganz viel über, also wie gesagt, die haben jetzt ein bisschen schlau gemacht noch über Ayahuasca, und die meisten Dinge sind eigentlich sehr positiv. Das ist nicht so, dass du nur die...
Es gibt zum Beispiel auch in einer amerikanischen Subkultur, die ich ein bisschen kennengelernt habe, da diese App-Entwickler-Software, die fliegen nach Ecuador oder nach Costa Rica, wo es auch verabreicht wird, um Ideen für neue Apps zu kriegen. Ja. Das Ayahuasca öffnet ja, der Schamane, der mir das erzählt, um den geht es schon am Nerv. Aber das ist auch, also dein Gehirn hat erweiterte Kapazitäten, die du in diese oder jene Richtung dann auch nützen kannst.
Also Steve Jobs ist ein recht gutes Beispiel. Der hatte ein paar sehr schöne Ideen, oder der hat einmal oder ein paar Mal, ich weiß nicht, jedenfalls zumindest einmal LSD genommen. Und das hat ihn auch sehr inspiriert.
Das ist ein Beispiel, die Leute das Internet entwickelt haben. Glaubst du, dass die das auf der Uni gelernt haben? Das Gehirn erweitert sich und du hast mehr Gedanken. In den 50er Jahren haben einfach die ganzen Wissenschaftler zusammengesetzt, die haben am Wochenende gelacht und Patente geschrieben. Unser Gehirn ist in einer läuft nicht auf vollen Touren. Es ist in Strukturen gepresst, in Konzepte gepresst und man kann diese Gehirntätigkeit erweitern und dann eben das auch praktisch anwenden, wenn man es als Partydroge verwendet, wenn man das Nervensystem unnötig so auffährt, wie das also automatisch passiert mit LSD, dann ruiniert man es. Und wenn man das anders verwendet, mit einer Zielsetzung, mit dem richtigen Setting, dann kann man auch sehr praktische Gewinne dazu haben, die nicht nur quasi im Seelenbereich liegen, obwohl der von dir erwähnte Demusilliere hat das eben sich abgeholt beim Dr. Hoffmann in der Schweiz und hat das angewandt. Er hat die Tests für die amerikanischen Gefängnisse festgelegt. Also er hat sie kreiert. Das war also ein ursprünglich ein hochangesehener Professor. Ja, dann hat man ihn eingesperrt. Übrigens nicht wegen LSD, sondern wegen Marihuana-Gebrauchs. Da war er im Hochsicherheitstrakt mit Charles Manson und da hat er einen Gefängnistest ausfüllen müssen. Den er 20 Jahre vorher selber gemacht hat. Was ich gerne weitergeben würde, ist, dass wir die Kapazität unseres Gehirns natürlich erweitern können mit Substanzen, aber verantwortungsvoll. Also ich kenne jetzt, wenn wir auch zurückgehen zu den Weggehen von der pflanzlichen Droge, zu den chemischen Drogen, ich habe das in meinem Leben drei, vier Mal sehr bewusst erlebt, wie das Nervensystem quasi heiß wird. Nicht unangenehm, aber ich habe schon gewusst, wenn ich das zu oft mache, verbrenne ich mich damit. Wobei, wie schlimm das ist, weiß ich nicht. Ich habe einen amerikanischen Vietnamkrieger, der halt 2 Jahre im Vietnamkrieg war und fragt, wie hast du das überlebt? Hat er gesagt, jeden Tag 3 LSD-Trips, die haben wir dort offensichtlich verteilt und so viel hat es ihm auch nicht geschadet. Okay. Er hat gesagt, es war für ihn die einzige Möglichkeit, dieses Entsetzen dieses Krieges zu überleben.
Also, aber wie man in so einem Setting dann auch noch LSD nimmt und das einem hilft, das ist mir völlig schleierhaft.
Ja, also der hat mir das versichert. Ich habe dann viel mit amerikanischen Vietnamsoldaten, die ja meiner Generation ähnlich sind, eben diskutiert und gesprochen und dort waren halt alle Drogen frei erhältlich. Das hat das Militär offensichtlich toleriert, beziehungsweise sogar gefördert.
Wie ist denn überhaupt so dieser Vergleich synthetische Drogen und also und natürliche, pflanzliche, schamanistische Medizin im Gegensatz zu synthetisch hergestellten Psychedelika?
Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, beim ersten habe ich kaum Erfahrungen. In 60 Jahren 3, 4 Sitzungen mit einer LSD und ein paar Mal MDMA.
Also das wären jetzt die synthetisch hergestellten, also zweiteres.
Synthetisch hergestellte Drogen. Das Ayahuasca ist eben eine seit Tausenden von Jahren gebräuchliche, unter Anführungszeichen Droge, Medizin. Und was ich da bemerkt habe, und ich kann das jetzt nicht, kann leider nichts über Schwammerl erzählen und, ich kann es nur über Ayahuasca erzählen, da nimmt eine Wesenheit auf dich Bezug. Die Indianer sagen, ein Teil der Seele geht da weg, so bezeichnen die das. Die nimmt auf dich Bezug und hat dann eine Agenda mit dir, aber die ist natürlich in Kommunikation, was du verträgst und was sie dir sagt. Und das ist für mich das Erstaunliche, ist ein Mysterium offensichtlich. Und das ist halt bei synthetischen Drogen nicht da. Die öffnen dir das Gehirn und du hast dann diese oder jene Erfahrungen, aber das unterscheidet sich nach meiner bescheidenen Erfahrung ganz grundsätzlich zumindest mit Ayahuasca.
Und das hängt jetzt wirklich von dieser Droge ab? Also diese, ja, nennen wir es einfach Wesenheit, die kommuniziert dann auch mit dir, wenn du Ayahuasca quasi allein im Kämmerlein nimmst, da ohne in einem schamanistischen Setting zu sein? Also das ist wirklich...
Das habe ich noch nie probiert. Ich habe das immer nur in Settings genommen, die verschieden gut organisiert waren. Ich habe es nie allein im stillen Kämmerchen genommen, obwohl...
Sollte man ja nicht.
Ich würde es jetzt zutrauen, aber das will ich ja gar nicht.
Ja. Naja, hast du Respekt. Na, aber das finde ich ist ein sehr interessanter Aspekt. Also diese, was ist das, diese Wesenheit? Ist das ein Pflanzengeist, also der Geist dieser Pflanze, oder ist das quasi aus dem heraus entstanden, weil das seit Jahrtausenden von den indigenen Völkern im Amazonas verwendet wird? Oder was glaubst du? Was ist da, was da mit einem kommuniziert? Weil auch in dieser Doku, die ich verlinkt habe, sprechen eigentlich alle davon, dass also dieses Ayahuasca-Wesen mit ihnen kommuniziert.
Ich habe keine klare Antwort auf deine Frage, und diese Frage stelle ich mir selbst. Ich habe in einer Ayahuasca-Vision einmal so erlebt, dass ich mein Inneres, meine Seele oder mein höheres Selbst, dass das in irgendeiner Form connected ist mit Ayahuasca und auch die göttliche Mutter, die Pachamama, dass das alles da drinnen ist und dass da sozusagen ein Erdwesen von gigantischer Kraft und Schönheit und Wahrheit mit dir Bezug nimmt. So habe ich das dann quasi auch erlebt. Das ist immer auch eine, wenn man so will, eine Kommunikation mit deinem höheren Selbst oder mit deinem innermost soul, mit deiner inneren Seele. Das ist vermischt auf eine Art und Weise, wie ich es dir nicht erklären kann. Das ist das, was der Charakter von diesem Ayahuasca-Trank ist. Und dann passieren eben eröffnende, heilende Sessions, wie die ausschauen, das kommt eben von außen. Das ist jetzt kein psychologisches Konzept, das da geknallt wird. Das muss auch nicht unbedingt mit Logik was zu tun haben. Es hat, die Ayahuasca ist auf der einen Seite gütig und liebend und auf der anderen Seite grausam. Es geht ans Eingemachte sozusagen. Und das muss man wollen. Wenn man es nicht wollen, wird man eh wieder heimfahren und sagen, Jesus, was war denn das? Es geht schon ein bisschen ans Eingemachte.
Ja. Also im Chat wundert sich da auch jemand so wie ich, dass man LSD nimmt und dann wirklich im Krieg, in Kampfhandlungen ist. Geht für mich so überhaupt nicht zusammen, aber okay. Und dann jemand anderer schreibt, ich habe es schon allein nur für mich genommen. Also es gibt da offenbar Leute im Chat, die also wirklich so verwegen waren quasi, das einfach für sich alleine zu probieren. Also ich persönlich würde davon nur sehr, sehr abraten. Also ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt probieren würde. Aber ja, gut, muss ja jeder selbst entscheiden.
Ne? Es muss jeder selbst entscheiden. Was ich durch Ayahuasca, und das ist was sehr Persönliches, um den nächsten Schritt zu machen, das war also ein Teil meiner ersten Visionen. Ich habe wirklich sehr schöne, klare Visionen gehabt. Das ist schon dann auch ein bisschen ich. Das kann man vielleicht nicht für jeden erwarten. Das sind dann schon meine 30 Jahre intensivste spirituelle Tätigkeit dort und da. Auch sehr viel Schamanismus bei der Felicitas Goodman, aber das war halt ohne Pflanzen. Ich habe sehr schöne, sehr klare Visionen gegangen. Und was mir da gezeigt worden ist, das ist für mich ganz zentral. Ich habe da auch noch keine Lösung. Ayahuasca hat mir ganz klar gezeigt, dass wir eine Tradition in dieser Richtung gehabt haben, in der Zeit unseres Schamanismus, also der dann verteufelten Hexen, und die haben das DMT aus Krötenschleim bekommen, deshalb auch immer Kröten und Hexen. In dem Krötenschleim ist das DMT, es wird übrigens in Mexiko, gibt es eigene, auch wieder Indianerreligionen, die aus Kröten dieses DMT gewinnen. Und da kommt unsere Tradition her. Ich habe dann den Pan gesehen mit Horten B, jeden Boxfüßigen mit Hörnern, der mit diesen Krötenkraut viel zu tun hat, mit die Frau Holle gesehen, wie sie den Weg durch den Brunnen mit der Unter- und der Oberwelt zusammenstellt. Ich habe also, Ayahuasca hat mir gezeigt, und da bin ich geehrt, dass wir diese, unsere eigene Tradition gehabt haben. Die war halt so lange intakt, bis dann nicht eine sehr bösartige Organisation, die leider immer noch den Begriff von Gott bei uns definiert, das aber sowas von gründlich zerstört hat. Das ist nicht gelungen bei Ayahuasca, weil die Inquisitoren sind da nicht oben in das Tiefland. Das war, da konnten sie die Indianertraditionen nicht zerstören. Im peruanischen Hochland, wo das Klima sehr viel besser ist, haben die Inquisitoren die dortigen, ganz anders gearteten indianischen Traditionen komplett zerstört.
Ja. Was ich interessant finde, ist eben, dass also das eine sehr individuelle Erfahrung ist. Gut, das ist auch LSD natürlich und alles ist individuell, aber dass im besonderen Maße da die, also Menschen, die das nehmen im richtigen Setting, dann wirklich diese Dinge gezeigt bekommen, die für ihr Leben wirklich interessant sind. Also du hast ja auch geschrieben mir, oder auch wir gesprochen haben, dass also jahrzehntelange Fragen, die du dir gestellt hast, dann beantwortet wurden.
Zu meiner Überraschung. Aber ich sage da ein anderes Beispiel von einem sehr guten Freund von mir, dessen Namen ich natürlich nicht erwähne, der gesagt hat, ja, mit dem hätte ich schon eine Reise nach Ecuador geplant, dann habe ich das in Österreich entdeckt und ihn mitgenommen und gesagt, das musst du auch mal probieren. Und der war zu diesem Zeitpunkt in einem richtigen Rosenkrieg mit Selbstmordgedanken. Also das war für ihn entsetzlich, die Frau, mit der er alt werden wollte, hat ihn unter abenteuerlichsten Umständen verlassen. Mein Trost, wie gesagt, du bist eh alt worden mit dir, bist eh schon 60, was willst du noch, hat ihm auch nicht sehr getröstet. die Übung ist schon gelungen. Also er war wirklich, das war also seine Lebensumstände, wie er das Ayahuasca genommen hat. Und nach der Session haben wir unseren Spaziergang gemacht und er hat gesagt, Christian, ich habe mir jetzt in der Session plötzlich das erste Mal in meinem Leben vorstellen können, dass ich ohne Frau leben kann, dass ich allein leben kann. Ich habe am Abend geschaut und gesagt, ja, wenn Zeit ist, ist vielleicht Exit. Also ich habe dann gesagt, na interessant, dass du diese Erfahrung gehabt hast. Und dann habe ich ihm gesagt, so, und weil du da jetzt loslassen konntest für weiß ich, wie viele Minuten oder Stunden von dieser Fixierung, dass du mit einer Frau sein wirst, wirst du die richtige finden. 3 Monate später hat er die richtige gefunden. Verstehst du, was ich damit sagen will?
Nee.
Das war Ayahuasca. Er konnte von einem Konzept loslassen und dann hat sich eine Lösung ergeben.
Ja, also ich meine, Ayahuasca hat ihm keine neue Frau gesucht, aber Ayahuasca hat ihn so weit gebracht, dass er sich wieder öffnen kann.
Das ist zu simpel, gar nicht. Nein, Ayahuasca hat ihm diese Sucht aufgezeigt, dieses Ich brauche eine Frau, das hat es ihm aufgezeigt. Und solange du das hast, findest du ja wieder nur eine Beziehung, wir brauchen uns. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also es hat was Innerseelisches für einen Moment berührt, das hat sich dann gelöst. Ich sage dir nur ein anderes Beispiel, sehr persönliches Beispiel. Ich habe also finanzielle Schulden gehabt, schon längere Zeit. Und das galt es dann auch zu lösen. Und irgendwann in der entsetzliche Session überhaupt, irgendwann in einem Nebensatz sagt man die Madre, entspann dich mit dem Geld ein bisschen. Denken wir,
die Madre ist die Ayahuasca.
Das Ayahuasca, Madre Ayahuasca, ja. Nennt die Madre. Entspann dich mit dem Geld. Und das war gar nicht, was hat das mit der Session zu tun oder so. Ich habe das irgendwie, alles war sehr schwierig für mich. Dann haben wir doch noch entspanne mich halt ein bisschen. Ich habe die Session beim Sonntag auf, am Montag habe ich eine Kreditlinie für 30.000 Euro bekommen. Das war die Madre Ayahuasca. Das war, sie hat mich geschiftet, sie hat etwas geändert in meiner Konzeption, in meiner Betrachtung und durch diese Änderung, zack, war eben eine Öffnung da. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut.
Ja, war eine Öffnung. Und da gibt's, es gibt wahrscheinlich auch Leute, die mit Süchten hingehen, die haben dann diese Öffnung und sagen, das brauche ich eigentlich noch gar nicht. Weißt? Das zeigt, brauche ich nicht mehr und dann nehmen sie es nicht mehr. Während sie, der Graham Hancock, ich weiß nicht, ob der Name was sagt, das ist so alternative Archäologie.
Sphinx-Datierung.
Ja, genau. Und der Graham Hancock hat also auch einen Bericht über Ayahuasca. Und der sagt, also sein ganzes Leben hat er Marihuana geraucht und nach Ayahuasca. Und er ist immer krank geworden, seine Beziehung hat schon gelitten unter diesen ständigen sich einrauchen. Dann nimmt er Ayahuasca und nachher hat er es nicht mehr nehmen brauchen. Das ist also ein Beispiel, oder einfach von einem bekannten Mann. Das ist eben diese Wirkkraft auf deine innerliche Seelenstruktur, dann kannst du loslassen. Natürlich nur, wenn du willst, aber das, dein Bewusstseinsschwerpunkt shiftet und dann hast du die Möglichkeit, was Neues zu kreieren. Und umständlich auch eine neue Idee zu haben für irgendwas, vielleicht auch für eine App. Ja.
Bevor wir jetzt wirklich auf deine persönliche Geschichte mit dieser Pflanze eingehen, du sagst auch, die Evolution des menschlichen Geistes in Verbindung mit bewusstseinsveränderlichen Pflanzen, also das ist ein ganz wichtiger Aspekt des Ganzen. Also dass die Entwicklung der Menschheit eigentlich, und das höre ich jetzt nicht zum ersten Mal natürlich, mit psychedelischen Drogen sehr eng verbunden ist. Kannst du dazu noch irgendwie ein bisschen mehr was ausführen?
Nur kurz kann ich den Terence McKenna, das ist also der Psilocybin-Schwammerguru, der hat da seine eigene Kosmologie, das Bildsporn gekommen sind und. Da kann er schon recht haben, das kann ich alles mit Erstaunen nachlesen. Du hast diesen meinen Vortrag Ayahuasca und Gnosis genannt.
Nein, wir haben Abenteuer Ayahuasca. Ayahuasca und Gnosis war mal so im Gespräch, weil du tatsächlich gnostische, also so würde ich das jetzt nennen, Einsichten auch gehabt hast. So hat sich das zumindest für mich angehört.
Ja, und da komme ich eben zurück auf den Dieter Broers, den du siehst, der war, glaube ich, schon in deiner Sendung, oder du hast von ihm gehört.
Ja, war schon zweimal in der Sendung.
Ja. Und da war Ayahuasca dann für mich sehr, sehr wichtig, dass ich eben Bekanntschaft machen konnte, durfte, musste, zum Teil auf auch sehr qualvolle Art und Weise mit dem, was der Dieter Broers die Archonten nennt. Ich zitiere da, eine fremde Kraft, die unterschwellig auf den menschlichen Geist einwirkt und unsere Intelligenz von den richtigen und gesunden Anwendungen weglenkt. Zitat Dieter Broers. Mit diesen Wesenheiten, und da sind wir schon mitten in der Gnosis drinnen, konnte ich, musste ich, durfte ich Kontakt aufnehmen. Und diese Wesenheiten, die sich bis in die Politik, in die Technologie überall hineinziehen, diese Wesenheiten, die durfte ich da kennenlernen. Und diese Wesenheiten haben ein sehr ursächliches Interesse daran, dass die pflanzlichen Hilfsmittel dämonisiert werden und schlecht gemacht werden. Darum flippe ich so aus, wenn du da immer wieder diesen einen Mann, der gestorben ist, weil er heute halt irgendwas...
Ich mache das nicht immer wieder. Ich habe ihn erwähnt, weil das einfach auch dazugehört. Also dass es auch eben solche Dinge passieren. Also jetzt klammerst du an das
fest. Ja, nein, ist ja wurscht. Aber ja. Diese Dämonisierung dessen, weil ich sehe das auch, wenn ich mit Leuten, die einen geistigen Weg gehen, wenn ich mit denen das erwähne und in meiner Begeisterung über Ayahuasca spreche, dann höre ich, und das ist sehr dummes, das ist das Geplappere der Archonten, die dann sagen, ja, das ist eine Droge, ich brauche das nicht, wieso sollen sie das wissen? Das ist nicht brauchen, sie haben es nicht probiert, es ist auch nicht beschreibbar, ich kann das auch nicht versuchen zu beschreiben, die Wirkung, was das mit dem Körper tut, das, so poetisch bin ich nicht, das muss man nehmen und zu probieren. In unserer Tradition, wenn ich jetzt auf unsere Tradition gehe, die halt durch eine Buchreligion ruiniert worden ist, da war das selbstverständlich. Das heißt, meine Definition von Wahnsinn ist ganz klar. Wahnsinn ist, sich von den Geschenken von Gaia abzuwenden. Das ist Wahnsinn. Ist ganz umgekehrt von dem, wie man den Wahnsinn bei uns beschreibt. Diese Abwendung von diesen natürlichen Geschenken von Gaia, Ayahuasca habe ich heute kennengelernt, weil es dort noch eine durchgehende Tradition gibt und wie gesagt, Kröten habe ich nie abgeschreckt, obwohl das hat man in unserer Kultur getan. Und da gibt es übrigens auch schöne, und das lebt auch noch weiter. Der Fliegenpilz war auch bei uns eine dieser bewusstseinsfördernden Medizinen. Du merkst, ich gehe weg von diesen, eine Droge, geh weg, bewusstseinsverändernden Medizinern. Meine Oma hat immer.
Droge ist halt einfach nur negativ besetzt, aber im Prinzip ist das ja die richtige Beschreibung dafür. Ne?
Ist negativ besetzt, dann verwende ich es nicht. Wir sind ja alle, außerdem dort gibt es den Begriff nicht, das ist eine Medizin, jetzt, wenn wir auf Ayahuasca zurückkommen. Bei meiner Oma am Weihnachtsbaum, und die konnte mir das nie erklären, ist immer ein Fliegenpilz gehangen. Also da gibt es die Tradition noch, die Ayahuasca, die DMT-äquivalente Form gibt es bei uns auch noch als Erinnerung. Das ist der Froschkönig. Da küsst die Frau den Frosch und der Frosch verwandelt sich in einen Prinzen. Das ist eine DMT, ist ein DMT-Erlebnis. Das
interessant. Da noch, interessante.
Ein DMT-Erlebnis.
Ich habe diese Interpretation schon mal gehört, aber die finde ich wirklich sehr, und die ergibt da irgendwie Sinn. Ne? Also.
Die ergibt aber irgendwie Sinn. Das heißt, ich sehe das jetzt ganz umgekehrt. Man hat uns, ich spreche jetzt von der Weltkultur, einen Teil unserer Seele geraubt, indem man diese Drogen dämonisiert, indem man alle Kulturen, wo diese Drogen, wo diese Medizinen genommen werden, ausgerottet haben. Bei uns hat man sehr gründlich gearbeitet. Im Amazonas-Dschungel sind die Inquisitoren mit ihren Bütteln ja nicht so hingekommen. Darum hat es halt dort überlebt. Wahrscheinlich kann man auch noch genuine Schamanenkulturen irgendwo in Sibirien erleben, die auch das dem Fliegenpilz verabreichen können und. Das heißt, die Abwendung, die planetare Abwendung und Dämonisierung und Schlechtmachen von Psilocybin, von Mescalin, von Ayahuasca, dient dazu, uns zu entzählen. Und das ist bis zu Pistatus ja erfolgreich gewesen. Nicht ganz, Indianerkulturen nehmen Peyote. Übrigens, wenn man sich zu einer Indianerreligion bekennt, kriegt man in amerikanischen Gefängnissen ganz legal Peyote überreicht. Die haben dort noch die Idee der Freiheit der Religion, die es bei uns nie gegeben hat. Bei uns ist Religion ein grässliches, seelenverkrüppelndes Zwangsprogramm. Dort gibt es noch die Idee der Freiheit der Religion, und wenn du dich zu einer Indianerkultur bekennst und sagst, ich bin, dann kriegst du in amerikanischen Gefängnissen Peyote verabreicht, natürlich von einem hoffentlich kompetenten Mann. Also Indianerkulturen haben schon noch überlebt dort und da, aber die Archonten wollen sie ausrotten. Der Dieter Breuers, den du schon zweimal gesagt hast, sagt, die Hauptideologie, Ideologie, um dieses Wissen auszurotten, sind religiöse Ideologien.
Also ich meine, in den USA mag Religionsfreiheit herrschen, aber es gibt da auch unglaublich bizarrste Auswüchse. Also gerade auch bei christlichen Sekten und so weiter. Muss man auch sagen.
Tarek, aber ein bizarrer Auswuchs. Dann geh in dieses steinernen Gebäude. Dort hängt ein armer, nackter Mann, den man vorher gegeißelt hat, den man eine Dornenkrone hinaufgesetzt hat, der langsam verblutet. Nenne mir einen bizarreren Auswuchs einer religiösen Ideologie. Nenne ihn mir. So was Grausliches kannst du dir kaum vorstellen. Nur weil es bei uns da jetzt propagiert worden ist, für die letzten 1000 Jahre, was Grauslicheres gibt es nicht als Programmierung. Und weißt du, warum der arme Kerl dort hängt und verblutet, Tarek? Weil du in deiner Kindheit an deinen Penis gedacht hast. Gibt's was Steppards? Okay. Gibt's was Grauslicheres? Nimm mal ein Beispiel.
Nein, ich habe jetzt keine Aussage über die christliche Religion gemacht, sondern weil du die Religionsfreiheit in den USA erwähnt hast. Und die hat dort auch ziemliche Auswüchse. Es ist einfach so. Man braucht ja nur die Fernsehprediger anschauen.
Ja, natürlich, da hast du vollkommen recht.
Das ist Wahnsinn, was da passiert.
Bei uns gibt es nur eine Metastase. Ich weiß nicht, die Fernsehprediger, die da fanatisch herumschreien, ob die so viel schlimmer sind wie unsere lokalen Kindergender. Diese Diskussion möchte ich hier nicht führen.
Nein, ich auch nicht. Nein, es geht ja nicht um ein Ranking des Grässlichen. Aber ich wollte es nur einwerfen und ich stehe dazu. Ja, also wir sind jetzt schon voll in deinen persönlichen Ayahuasca-Erfahrungen. Ich meine, über Ayahuasca selbst, also wie gesagt, es gibt einen recht schönen Überblick von Reich und Stark. Es gibt genügend Quellen im Internet. Ein bisschen was haben wir jetzt eh auch erzählt. Aber wirklich interessieren tun mich ja eigentlich deine Erkenntnisse, die du gehabt hast. Du hast jetzt die Archonten schon ein paar Mal erwähnt. Ludwig Steiner hat da ja auch sehr viel über Archonten geschrieben und auch über den Oberarchonten Ahriman. Es gibt sogar eine Skulptur von ihm.
Das also, war aber nicht, du meinst aber nicht, denn wieso sagst du Ludwig Steiner?
Habe jetzt Ludwig Steiner gesagt? Nein. Mhm. Ah, Steiner, also wie war jetzt
schnell? Den Anthroposophen, Steiner, ja.
Wie war jetzt sein Vorname?
Rudolf
Steiner. Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Okay. Ja. Rudolf Steiner hat ja sogar diesen Oberarchonten einmal modelliert. Also
Ahriman und Luzifer, der hat ja wieder eigene, übrigens sehr interessant, mit dem beschäftige ich mich auch sehr, bin ich noch nicht ganz durch. Der hat also Ahriman und Luzifer als zwei verschiedene Arten dessen, was wir als böse bezeichnen, aufgezeigt und auch sehr viel wie jeder Christ, jeder Urchrist, der eben mit der Gnostik ein bisschen Bescheid weiß oder persönliche Erfahrungen gehabt, wie das der Rudolf Steiner sicher gehabt hat, der weiß um diese Archonten. Und die konnte ich persönlich erleben oder musste ich, so war nicht so toll, bei meinen Ayahuasca-Visionen. Die haben mich zum Teil besetzt, die haben mich zum Teil also wirklich voll besetzt und ich war dann auch überwältigt von diesen Energien und Kräften.
Beschreib das. Also ich meine, weil es wird ja sehr viel gesprochen über diese Archonten, also alle möglichen Leute reden anders, also bis hin zu David, nein, das wird wieder sein, der Mr. Ike, ich glaube, der heißt
David Ike. David Ike.
Dieter Böers und Archonten sind ja relativ fast schon en vogue geworden. Also man hört das jetzt immer wieder in letzter Zeit. Ne? Ich nehme an, das kommt und geht halt. Ne? Ich meine, zu Zeiten Rudolf Steiners war das sicher auch ein großes Thema. Der war auch einer der Ersten, der dann darüber gesprochen hat und über die achte Sphäre und all diese Dinge. Aber du sagst, und das finde ich ja einer der faszinierendsten Dinge, du hast also mit diesen Wesenheiten, du bist also direkt mit denen in Kontakt getreten.
Ich mache das jetzt auf am 15. Jahr und unten, ich rede gern davon. Ich muss dann aber auch die andere Seite erzählen, weil das ist so grausig, das ist so schrecklich, das ist wie, hast du den Exorzismus gesehen mit der Linda Blair in den 70er-Jahren? Solche Erlebnisse habe ich gehabt. Also die haben mich richtig besetzt, die haben mich geworfen, die haben mich durch den Raum geworfen. Ich habe nur mehr gewimmert und gejammert, wenn ich das sage, denken sie die Leute, naja, das darf ich nie probieren. Das waren meine persönlichen Erfahrungen und jede einzelne davon, auch wenn ich nur mehr vor Angst gewinselt habe, jede einzelne dieser Erfahrung schätze ich unglaublich hoch ein. Ich habe da diese Archonten und deren Wirken gesehen. Ich habe gesehen, wie die wirken. Und zwar sind das eben außermenschliche Intelligenten. Die planen über Jahrhunderte und die planen auch eine Umgestaltung des menschlichen Wesens, jetzt in Richtung virtuelle Intelligenz, weg vom Sklaven, das sind wir jetzt schon, wir sind Sklaven, wenn du nicht glaubst, fülle deine Einkommensteuer auf, hin zu Robotern. Das ist deren Ziel und da arbeiten sie jetzt dran. Darum sind auch diese virtuellen Technologien, werden so gepusht und die arbeiten daran und die arbeiten mit größter Präzision daran und wie weit sie sind, wissen wir nicht.
Warum machen die das?
Die machen das, weil sie sich an der menschlichen Seele parasitär nähern und weil sie jetzt ich spreche jetzt von diesem Zeitrahmen, den nächsten Schritt machen wollen. Eine Umkreierung, eine Umzüchtung des Menschen, um besser uns besser zu parasitieren, wie sagt man da, uns besser anzapfen zu können. Das ist ihre Intention. Quasi das Anzapfen der Seele. Da ist eine Energie dahinter, die sie schätzen, von der sie sich nähern. Ihre größte Waffe ist Angst und Knappheit. Daran nähern sie sich. Vor Furcht, Horror, Qualen, davon nähern sie sich. Und das instigieren sie immer wieder in der Menschheitsgeschichte. Das äußert sich dann in entsetzlichen Kriegen, in Grausamkeit, etc., etc. Die instigieren die das immer wieder.
Aber ich meine, was mich dann an solchen, ich sage jetzt mal, Weltbildern ein bisschen stört, ja, ist, dass man dann alles den Archonten zuschiebt oder wie auch immer man jetzt da diese bösen Mächte nennt, die man dann eben da jetzt wahrnimmt oder zu sehen glaubt oder sieht. Und irgendwo ja dann die Eigenverantwortung ein bisschen zu kurz kommt. Also ich frage.
Ja? Danke, dass du das sagst. Natürlich, man kann ja immer sagen, wenn ich jemand anderen schade, kann ich immer sagen, der Archont hat mich in den Arsch getreten. Genau. So leicht ist es nicht. Und das ist aber auch die Gnostik, das ist die urchristliche Philosophie, das urchristliche Wissen. Die wussten, dass natürlich durch Bewusstheit, durch Achtsamkeit, wenn man in sich selbst bleibt, in seiner Mitte bleibt, dann haben die Archonten natürlich keine Chance.
Okay, das heißt, man ist ihnen nicht hilflos ausgeliefert. Das ist mich ganz wichtig, ne?
Ja, aber sie haben die trotzdem bei der Eier. Sie kommen von überall her. Und die arbeiten auch technisch. Das G5 ist eine super Erfindung der Archonten.
Es ist bereits im Chat wurde genau das schon gefragt, ja?
Ja, und da haben sie jetzt diese langen Wellen, die da bei den G5, diese Microwaves, die beim G5, die geben den Archonten die Möglichkeit, noch direkter einzugreifen. Sie brauchen die Umzüchtung von Mann und Frau zu einem Transgender-Wesen. Alles das inszenieren sie jetzt.
Wozu brauchen sie die Umzüchtung?
Weil ihre Zielsetzung ist, den Menschen noch mehr zu beherrschen, noch dichter zu beherrschen, als sie es bisher eh schon immer getan haben. Darum brauchen sie, das ist der nächste Schritt. Und der ist klug gewählt, weil auch das andere wahr ist. Der Zugang zum Göttlichen, was immer das genau ist, das haben wir eh schon wieder beim Yahweh, den großen Schweinehund, der Zugang zum Göttlichen ist jetzt in dieser Zeitqualität direkter denn je. Aber auch das Gegenteil. Weißt du? Auch das Gegenteil. Und da ist jetzt ein großer Kampf, wenn man so will, der Endkampf der Archonten. Und den habe ich zum Teil miterleben dürfen. Und
wenn's mich Archonten fragt, gegen wen?
Gegen Menschen. Die wollen Menschen noch einen Schritt weiter umprogrammieren, als sie es eh schon die ganze Zeit getan haben. Und die hetzen Emotionen aus und erfreuen sich dann an den Gemetzeln, die da auf den Schlachtfeldern stattfinden. Das ist wichtig für sie, diese Qual. Es ist Zeit für einen dritten Weltkrieg. Ich würde Russland vorschlagen, da zahlt sie sich aus. Das versuchen sie aufzuhetzen. Manchmal habe ich den Eindruck, die Menschen sind nicht mehr so motiviert, aber wenn du die Zeitungen aufschlägst, die Propaganda anschaust, das wird ständig gehetzt. Das wird auf den Dritten Weltkrieg vorbereitet. Gegen die bösen Russen.
Seit Jahren, ja, ja. Also,
ja, spätestens. Da zahlt er sich aber gegen die Russen, wenn wir mit Saddam Hussein, da braucht man nur ein paar Mal drüber fliegen mit einem Flugzeug. Gegen die Russen zahlt er sich aus. Ich spreche jetzt im Interesse der Archonten, die ich ja kennengelernt habe. Gegen die Russen wird er sich, das wird wieder ein schöner Krieg werden, mit viel Blut und Qual. Das haben sie gern, davon nähern sie sich.
Womöglich der Letzte. Also, und seit 2014, seit der Ukraine-Krise, wo natürlich beide Seiten, ja, auf das mache ich jetzt gar nicht eingehen, aber ist das tatsächlich am Tapet? Und Putin hat gerade vor ein paar Tagen da recht klare Worte wieder mal gefunden und bin jetzt kein Putin-Fan, ja, aber ich finde ihn auch bei Weitem nicht so schlimm, wie er dann wieder dargestellt wird. Ich finde ihn eigentlich zwischendurch erstaunlich vernünftig und wären auf russischer Seite ähnliche seltsame Kerlchens am Werk wie da im Westen teilweise, dann wird es, glaube ich, schon lange anders aussehen und die Archonten wären am Ziel. Meine Meinung.
Ich sag dir, ich höre verschiedene Dinge da auch und leider fehlt mir dann offensichtlich doch die volle Klarheit, auch speziell von Putin. Mir hat da ein Schamane gesagt, der Putin ist zu 100% noch im Einfluss von dieser Elite des KGBs und die Elite des KGBs sind wiederum 100% unter dem Einfluss sibirischer Schamanen, die genau wissen, was sich da abspielt, die über die Archonten wissen und die halt.
Der KGB ist unter dem Einfluss sibirischer Schamanen?
Sibirischer Schamanen vollkommen und gänzlich und okay. Die. Es ist abenteuerlich. Ich hoffe, dass es so ist. Es gibt auch andere Leute, die sagen, der Putin ist, oh, den gibt es gar nicht mehr, der ist überhaupt nur mehr geklont. Also ich kenne da die abenteuerlichen Theorien. Aber ich will da auch gar nicht Bezug nehmen, ich will halt nur so quasi meiner Hoffnung.
Ja, es ist ein schönes Bild. Also ich hoffe auch.
Ich will es glauben, ich hoffe, dass es stimmt.
Der FSB, so wie er ja jetzt, glaube ich, heißt, ist also FSB, ja. unter dem Einfluss sibirischer Schamanen. Das ist nicht total.
Der Veden.
Sind sicher total coole Jungs. Also.
Das sind total coole Jungs. Die haben natürlich dann auch ihre, dann sind wir wieder beim Fliegenpilz, Einweihungswege. Die haben ein Wissen über die Archonten und die schauen sich den Wladimir genauer an, dass der halt nicht durchtrat und dann und sich nicht provozieren lässt. Die Amerikaner versuchen ständig Russland zu provozieren und dass er halt das nicht zulässt. Frag mich jetzt nicht, wo der Trump steht, unter welchen Beeinfluss der steht. Ja. Ich habe ein bisschen hinschauen können, übrigens im Ayahuasca-Zustand, ein bisschen dort und da hinschauen können. War ganz interessant. Also musste mir dann Politiker anschauen, das war ganz interessant.
Erzähl doch, welchen Politiker und also wenn.
Kennst du das Projekt Monarch von MK Ultra?
Ja, ja.
Ja, da ist ganz interessant, dass unser Sebastian Kurz ein Projekt Monarchkind ist. Ich habe wieder eigenen.
Ist da ganz sicher?
Meine Einsichten ist, das ist keine Einsicht, das ist eine klare Einsicht, das weiß ich nicht, das höre ich gerüchteweise. Ja, was ich weiß, das ist für mich überhaupt ohne Zweifel, über jeden Zweifel haben, braucht man sich nur anschauen. Da ist die Wiedergeburt von Metternich. Wenn man sich seine Politik anschaut, die Politik des Metternichs kennt, das ist die Wiedergeburt des Metternichs. Wie dumm kann man denn sein, zu glauben, dass ein 30-Jähriger mit Flügelohren so schnell in die Mitte der Macht kommt? Das ist die Seele von Metternich. Der macht dort weiter, wo er aufgehört hat.
Nein, also, das wundert mich auch. Es ist unglaublich, was für eine Karriere der Mann dort hingelegt hat. Die Flügelohren erinnern mir ein bisschen an die Ferengi von Star Trek, aber
wirklich auch politische Analytiker sagen, der macht ja Metternich die Politik, die haben natürlich nichts mit Reinkarnation zu am Hut. Ich habe einen Freund von mir, habe ich das erzählt, unter Verschwörung und der hat mir dann an ÖVP-Politiker erzählt, dass das halt die Wiedergeburt Metternich ist, auch so unter Verschwörung, esoterische Verschwörungstheorien und der ÖVP-Bürgermeister hat einmal gesagt, das wissen wir eh alle. Wirklich, also auch für deine Hörer, die sich das schaut euch die Politik des Metternich an. Ich habe mir extra ein Buch dazu gekauft. Schaut euch die Politik des Kurz an. Für mich ist das so ein schönes Standardbeispiel.
Naja, aber jetzt ist er ja vom weg vom Fenster mal und wie jemand hat das so schön ausgedrückt, wir trinken jetzt gerade unser Reparaturbierlein, also für die österreichische Demokratie.
Der ist nicht weg vom Fenster, der hat dieser große Kuh zu den Absoluten, der geht halt nicht so glatt. Der kommt wieder, eine Seele mit dieser Ausstrahlungskraft hat eine Agenda, darum kommt er auf die
Welt. Er muss eine unglaubliche Ausstrahlungskraft haben. Also,
Muss er haben.
Bei Reden finde ich ihn jetzt nicht so gut, also da habe ich schon Reden gehört von ihm, bei Willkommen Österreich, also das hat eher noch so schlechtes Referat in der 7. Oberstufe geklungen, aber egal, also er muss.
Also wenn sich der Erdogan vor ihm fürchtet und die Merkel, der Mann und mit 30 Jahren, da muss man sich doch bitte Gedanken machen.
Der Erdogan warum und die Merkel fürchten
Merkel sich. Die fürchten sich beide. Der Kurz spielt in einer eigenen Liga als 30-Jähriger. Ja, macht sich da niemand Gedanken, was ist denn das für Seele, dass der diese diese Ausstrahlung hat. Und dann ist die Frage, wie es weitergeht, da kann man sich anschauen, Waterloo, Napoleon. Napoleon ist gestürzt worden, nicht wegen der preußisch-russischen österreichischen Heere. Napoleon ist gestürzt worden, weil der Metternich so gut intrigiert hat. Der Mann ist ein Meister der Intrige, der Metternich und der Kurz, genial. Das, was da der wie heißt der ehemalige, der ehemalige Mitterkirchner oder so, ich habe den Namen vergessen, der ehemalige
Mitterlehner,
danke, geschrieben hat, das ist, sind Banalitäten. Der ÖVP ist ein Intrigantenstadl ohnegleichen. Der hat eine geniale Ader, die wird sich noch äußern. Ich sage das jetzt wertfrei und durchaus komplimentierend. Der hat sich wieder Österreich ausgesucht. Und ja, werden wir sehen, was er da noch fertig kriegt. Aber es wird spannend. Der Metternich ist wieder auf der Bühne. Sagt ein anderes Beispiel. Das ist also nicht von mir, die Metternich-Erkenntnis ist meine eigene und offensichtlich die auch von ÖVP-Bürgermeistern. Ich sage dir von Yogananda, seine Stellungnahmen zu früheren Geburten, finde ich sehr interessant. Hitler war Alexander der Große, Stalin war Genghis Khan und Churchill war Napoleon. Passt gut zusammen.
Weiß ich jetzt echt viel zu wenig über diese historischen Figuren, dass ich.
Schade. Also, die Persönlichkeit, ich bin sogar gelernter Historiker, mein Magister ist in der Historie. Die Persönlichkeitstendenzen bei beiden finden sich dann wirklich. Der wollte immer England erobern, der Napoleon oder Churchill hat es getan, und wenn du dir die Persönlichkeitsstruktur und die Grausamkeit von Stalin ansuchst, dann siehst du den Genghis Khan, der immer übrigens Russland erobern wollte. Also das ist ein Zeitenthema, wir kommen jetzt weg von Ayahuasca, wobei ganz nicht, ich habe bei Ayahuasca für mich und das erst in meinen letzten Sichten ganz tolle Rückerinnerungen gehabt, die zu wissen für meine Seelenhistorie ganz entscheidend ist.
Ja, ich meine, für mich ist das Hauptthema jetzt gar nicht so Ayahuasca selbst, sondern eher das eben Abenteuer Ayahuasca und speziell eben dein persönliches Abenteuer, das du mit dieser uralten Kultur und Heilpflanze erleben durftest. Und also diese Archonten, die, ja wie gesagt, ziemlich en vogue sind in letzter Zeit, war das dann gleich einmal am Anfang, dass du an die geraten bist?
Das war dann, wie gesagt, wenn du mich jetzt fragst, und das tue ich jetzt quasi extempore, der erste Teil war schon, dass man mich darauf hinweist, auf unsere Kultur, wo eben auch Pflanzengeister uns beeinflusst haben. Also es ist mir so wichtig, dass die Leute, die uns zuhören, kapieren, mit diesem Wegnehmen und Dämonisieren dieser Pflanzengeister nimmt man uns Menschen, einen Teil unserer Seele weg. Man disconnectet uns von Gaia. Und dass das so ist, der Disconnect von Gaia, von Mutter Erde, das kannst du ja nicht bestreiten. Schau dir die Welt an. Aber diesen Connex kann man sich wieder erschaffen, indem man sich diesen Pflanzengeistern zuwendet. Und Ayahuasca hat mir gesagt, ich komme halt von woanders, es ist eine ganz andere Gegend, aber Ayahuasca war so gütig zu mir, mir aufzuzeigen, da gibt es die eigene Kultur sozusagen, die halt weggelöscht ist. Leider habe ich nicht mehr so sehr den Kontakt zu Bahn geschaffen. Bahn war der Boxfüßige. Der wurde zum Teufel umdiskreditiert und die Hexenfeste, wo es dann ekstatisch zugegangen ist, wurden als Teufel. Lest ihr die Inquisitionen, die Inquisitionsprotokolle, das waren ekstatische, wunderbare Feste, die dann halt zu was Dämonischen uminterpretiert worden. Natürlich auch deshalb, weil man dort vielleicht sogar Sex gehabt hat. und nicht verheiratet war. Solche schrecklichen Dinge sind da bei den Hexen passiert. Ja, Ungeheuerlichkeit, ich mache mir jetzt ein bisschen lustig drüber. Das hat man diskreditiert und da hat man diesen Typen genommen, der langsam verreckt und hat ihn uns den immer vorgezeigt. Jetzt muss ich gleich was anderes sagen, Tarek. Ich habe, ich werde auf ein Ungeheuer persönlich eigentlich bei dir, aber es ist eh wurscht, oder vielleicht auch nicht. Ich habe mich, und das ist also ein Teil meiner Rückerinnerungen, erlebt als Inquisitor. Das war aus verschiedenen Gründen sehr interessant. Ich habe da eine Kundin von mir genommen, die also auf satanisch missbraucht worden ist und wo ich nicht mehr weiter gewusst habe. Und die habe ich mitgenommen, die war da und neben ihr bin ich gelegen, habe gewimmert, gejammert und musste mir dann anschauen, eine Wiedergeburt von mir, wo ich ein Inquisitor war. Und was ich da sehen musste, ist, dass es mir als Inquisitor gegangen ist, den Spirit, den Geist der Frauen zu killen. Und das war für mich gar nicht mehr um die physischen Grausamkeiten, die habe ich eh schon vorher gesehen, ohne Ayahuasca. Und das war für mich so, ich kann es dir nicht beschreiben. Also ich war verzweifelt bis in die tiefste meiner Seele, wie ich mir das anschauen musste. Und was dann erschienen ist, es werden deine Seele sagen, es ist ein schräger Vogel, jetzt sagen sie es noch mehr, was dann passiert ist, und das war im wahrsten Sinne erlösend, ich habe eine Begegnung mit Jesus Christus gehabt. Jetzt sagen die Leute, der gehört ja ins Irrenhaus, aber das Irrenhaus definiert ja unsere Realität.
Lass also mal die Leute sagen, was sie sagen. Ich meine, okay.
Ja, das müssen wir schon sagen. Unsere Realität wird vom Psychiater definiert und da ist jeder Blick in die Anderswelt, da kriegst du schon ihre Drogen und die sind nicht so gut wie das Ayahuasca. Also wenn du diese Blicke in diese Anderswelt hast, dann bist du schon ein Geisteskranker. Vielleicht bist du geisteskrank, wenn du diese Blicke in die Anderswelt nicht hast. Das ist der eigentliche Zweck, warum ich da dich und deine Leser belästige mit meinen Hörer, entschuldige, mit meinen Weisheiten. Vielleicht ist es genau umgekehrt. Vielleicht sind das ein grässliches, missbildetes Achontenbütteln, die Psychiatrie, die eben die Realität so definiert, dass diese Anderswelt, da musst du eingesperrt werden, da brauchst du deren Drogen. Vielleicht ist es so. Kann man ja darüber nachdenken.
Ja. Also Fragen im Chat bitte nicht in Großschrift, das bringt überhaupt nichts. Einfach in gelber Farbe. Großschrift bringt gar nichts, es verschwindet dann alles nur viel schneller und ich sehe dann gar nichts mehr. Eine Frage, die da jetzt schon oft gekommen ist, ist der Unterschied zwischen Archonten und Dämonen. Ist das einfach nur ein Synonym oder?
Gute Frage. Ich verweise da auf den Dieter Börs, auf sein Buch Der verratene Himmel. Ja, führt es sehr viel besser aus, als ich jetzt in den Zeitrahmen kann. Obwohl ich mich auch von ihm abgrenze. Aber der führt es gut aus. Da gibt es einen flüssigen Übergang. Übrigens, wenn diese Frage auftaucht, die Parasiten, die wir in unserem Körper tragen, die physischen Parasiten, die sind wieder im Kontext mit unseren dämonisch-archontischen Besetzungen. Die Archonten würde ich, das ist jetzt meine spontane Definition, als die grundsätzlichen, und die durfte ich kennenlernen mit Ayahuasca, es war meine Ehre, ich habe größten Respekt vor ihnen, die sind die Designer unserer Kultur. Und die bedienen sich natürlich auch dämonischer Kräfte. Klar.
Und was ist jetzt eine dämonische Kraft? Also, das verstehe ich nicht ganz. Ne? Also,
eine dämonische Kraft ist eine Wesenheit, ein Bewusstsein, das eine destruktive Agenda mit uns hat.
Okay. Das heißt, das sind Ideen eigentlich.
Das sind Ideen. Und die konnte ich so ungeheuer hautnah entdecken, dank von Ayahuasca, dass das für mich sehr unmittelbare Realität hat. Vorher wusste ich oder habe das aus der Literatur gekannt, jetzt kenne ich sie so unglaublich persönlich, wie du dir das nicht vorstellen kannst.
Erzähl ein bisschen weiter über deine Bekanntschaft und diese Interaktion.
Du tust mich immer doch.
Naja, über das wollten wir heute reden.
Ja, okay.
Also reden wir drüber.
Ja,
nein. Oder nicht?
Ja, nein, ich erzähle da auch ein persönliches Beispiel, weil du mich sowieso da schon hineintheatert hast, das macht mir eh Spaß, das ist ein Scherz. Ich möchte nur zu meiner Christusvision noch einiges sagen, weil ich will jetzt wirklich nur dieses Dämonische ein bisschen rausnehmen, das ist mein persönliches Hobby auch, wenn du so willst, ich bin sehr dankbar dafür, verstehst du, beschwere mich nicht, aber zu dieser Christusvision. Ich habe mich da also als Inquisitor erlebt und in diesem Moment, wo ich eben den Spirit brechen musste von Frauen und in diesem Moment, das war für mich, glaube ich mir, ein innerseelisch entsetzlicher Moment, ich habe mich gewunden und da habe ich eben einen engeren Kontext mit meiner Seele gehabt, eben dank von Ayahuasca habe ich diesen inneren Kontext gehabt, und ich war schon ein bisschen verzweifelt. Da war halt meine Anrufung, ja, was ist das? Aber da habe ich die Christusvision gehabt und die war von unvergleichlicher Schönheit. Das war Ekstase. Warum ich das sagen will, Tarek, das passiert ja auch mit Ayahuasca. Die war so, ich habe den Typen kennengelernt, es war herrlich und so etwas Schönes, so einen schönen Menschen, Mann, ich würde ihm gern wieder begegnen. Es war Ekstase, aber eine schöne Ekstase, nicht eine übertriebene, drogeninduzierte irgendwie Ekstase. Es war einfach dieses Durchdrungensein von diesem Wesen, war eines der schönsten Erlebnisse meines bisherigen Daseins und das war auch Ayahuasca, weil sonst war mir das nicht gelungen.
Was hat er dir gesagt?
Es war interessant, also in dieser Begegnung war es mir klar, wie ich das gemacht habe, diese inquisitorischen Dinge, war ich klar Archonten besetzt und quasi habe das dann irgendwie auf ihn geschoben, aber er hat sich natürlich nicht gerechtfertigt, wie kommt er dazu. Er war einfach da und es war mir sofort klar, dass alles, was über ihn autobiografisch geschrieben worden ist und was dann aufgeführt worden ist mit dem armen Trottel, der verreckt und blut und so, das war keine Diskussion. Das war uns beiden klar in diesem Zustand, das ist alles Lüge. Ich habe ihn dann gefragt und das ist auch das Schöne.
Was ist Lüge?
Ja, die ganzen Geschichten, die man heute über den Jesus Christus da verzagt, das ist ein Blödsinn, ein reiner Blödsinn. Das ganze Christentum ist ein über 2000 Jahre
gequirlt. Ja, aber was jetzt? Sei mal ein bisschen konkreter, weil ja. Das ist sehr allgemein.
Das war der Sohn eines Carpenters, war er nicht, der Vater war Alchemist und. Das war dann überhaupt, das ist falsch übersetzt worden, das war keine Frage. Wir haben uns über diesen Themenbereich nicht unterhalten müssen, auch nicht über die letzten 2000 Jahre. Das ist mir schon klar geworden, wie ich die Energie gespürt habe, dass der christliche Scheiß mit den Typen überhaupt nichts zu tun hat. Da kannte ich gar nicht anders, weil das hat mich aber nicht im negativen Sinn überwältigt. Er war sehr freundschaftlich. Also er hat mich nicht überwältigt. Er hat mich nicht, überhaupt nicht überwältigt. Das war wie und dann war natürlich die Frage, was wolltest du eigentlich? Und dann hat er gesagt, er wollte eben mit der Maria Magdalena eine andere Kraft auf diesen Planeten bringen, da etablieren. Und das habe ich dann auch verstanden und dann habe ich am Zaum geschissen, weil ich habe ihm dann erklärt, er wurde schon von den Archonten unterminiert zu dem Zeitpunkt, wo er das nur wollte und nicht getan hat. Und das hätte er von dem, wo er kommt, schon erkennen müssen. Und das habe ich ihm dann schon sehr deutlich gesagt.
Was hat er darauf hingesagt?
Er hat einfach so schön gestrahlt, dass ich habe mich dann auch entschuldigt bei ihm, dass ich halt diese so böse, manchmal so böse gegen das Christentum spotze, weil ich ja ihn als Wesenheit damit diskreditiere. Er hat sich von mir nicht gerechtfertigt, warum sollte das? Er hat mir seine nicht Liebe, nicht Zuneigung. Das ist auch das Schöne. Ein Spruch von mir bei Ayahuasca ist, warum ich mir das antue mit diesen mit diesem entsetzlichen Geschmack ist, wenn ich dorthin komme, dann sitze ich am Tisch der Götter. Und in diesem Zustand ist was anderes, wenn am Tisch der Götter. Und in solchen Zustand sind wir uns auch begegnet und das war's dann. Er hat sich mir nicht erklärt und nicht gerechtfertigt. Aber zusammengeschissen habe ich ihm trotzdem.
Und diese Ayahuasca-Settings, vielleicht kannst du so ein Setting auch noch einmal kurz beschreiben, wie das vonstatten geht?
Die Settings sind so, dass du das einnimmst in einer verschiedenen Gestalt. Ich habe das bei vier verschiedenen Menschen genommen. Die ersten zwei waren sehr enttäuschend, aber du kannst nicht viel falsch machen. Das ist die Gefahr ist, das steht auch in den Schriften, die Gefahr des Ayahuasqueros ist, dass er arrogant wird. Du bewirkst so viel beim Menschen, wenn der DMT nimmt, du bewirkst so viel in dessen Bewusstsein, dass natürlich irgendwann einmal sowas wie Arroganz kommt. Ich habe da sehr viele Arrogante erlebt, aber ich habe dann auch Ayahuasqueros mit einem spirituellen Hintergrund, mit einem wirklich spirituellen Hintergrund erlebt, die das eben nicht gehabt haben. Aber ist wurscht, ist wirklich wurscht. Wenn sich die bemühen und das Setting ist da, dann würde ich dafür plädieren, nicht wahnsinnig zu sein, sondern das Ayahuasca zu nehmen. Das muss kein perfekter Typ sein, der das verabreicht. Also ich propagiere hier ganz ausdrücklich, übrigens gibt es da Diskussionen, die ich immer wieder höre, es ist legal, es ist nicht legal. In Österreich ist es auf jeden Fall nur relativ legaler wie in anderen Ländern.
Ach so, ich dachte, das ist einfach illegal in Österreich.
Nein, das ist eine Grauzone. In Österreich ist eine Grauzone. Ah. In einer dieser Ayahuasca-Sessions, wo lauter so Typen waren, die sich halt verschiedenste Sachen einhauen. Wobei, da gibt es schon einen Ehrenkodex, offensichtlich in Berlin, zwischen den schamanistisch Beeinflussten und denen, die sich halt Ecstasy als Partydroge einhauen. Also gibt es einen Ehrenkodex, das sind die Trotteln, die sich hinmachen. Und ein Ayahuasqueros, der hat schon eine spirituelle Intention. Also ich habe das sehr interessant, das zu beobachten. Also in Berlin gibt es eine rege Drogenszene und da sind halt die Leute, die sich zum Vergnügen MDMA und vielleicht auch LSD einwerfen. Das sind die Trotteln und die Ayahuasqueros haben schon eine höhere Intention. In der Schweiz ist es übrigens auch interessant, da ist das auch streng verboten, aber da hat man die Tradition des Dr. Hoffmanns, das ist eben der Sieber Geigi, glaube ich, war es, Chemiker, der LSD synthetisiert hat. Der existiert da irgendwo im Government, im Regierungshintergrund und du kannst ansuchen auch um eine Ayahuasca Session und die, wenn es vom Ministerium genehmigt wird, kannst du das machen. Und die Frau, die das genehmigt war bei so einem Ayahuasca-Festival und ist zu den Leuten hingegangen und gesagt, geht's sucht's an, ich genehmig's eh. Das ist aber der Einfluss des Dr. Hoffmann, der ist 103 geworden, hat wahrscheinlich einige LSD-Trips genommen, hat noch brillante Reden gehalten, also über 100 geworden und sein Assistent ist auch über 100 geworden. Da kann man schon sehen, wie schädlich das LSD ist. Ja. Das kann man dann deutlich erkennen. Die zwei Typen sind über 100 geworden.
Richtig angewendet natürlich und ja, kommt auch davon in Kombination mit was etc. Also das ist, ich glaube auch, dass das eine sehr letztlich eine sehr individuelle Geschichte auch ist. Also ich glaube nicht, dass Ayahuasca und DMT sich für jeden eignet, aber ich glaube, manche Menschen...
Wir können ja widersprechen, da ist es dich vollkommen, okay. Ayahuasca und DMT würde sich anbieten für jeden. Die Frage ist, wer verabreicht, wie kriegt man mit diesem ganzen achontischen Gedankenhintergrund, dass man was Böses tut und was Verbotenes tut, da wird schon die Erfahrung gedrückt.
Ja, aber genau das meine ich ja. Wenn jemand diese Hintergrundgedanken sehr stark hat, dann wird er keine gute Erfahrung haben, ne? Oder?
Das ist ein bisschen zu stark, sowohl das LSD als das Ayahuasca, ist ein bisschen zu stark, dass es diese soziale Programmierung sich allzu sehr stören lässt.
Okay.
Braucht man sich nicht fürchten, einfach mal ein bisschen zweifelt und sich fürchtet. Ich habe dann eine mit katholischem Background, meine Ex-Geliebte mit einem wahnsinnigen katholischen Background dann doch einmal hingeschleppt zu so einer Ayahuasca-Session. Und die hat gleich dort bei der Vorstellungsrede gesagt, ich habe mir geschworen, mein ganzes Leben keine Drogen zu nehmen. Und hat sie quasi gerechtfertigt vor den Leuten, die er und. Also die hat gewinselt aus ihrer frömmelnden Bravheit heraus. Gewinselt hat die Frau. Das war das einer der herrlichsten Erlebnisse ihres Lebens.
Hat sie es dann genommen?
Natürlich, das war ja schon in der Session, wo ich sie hingebracht habe nach jahrelangem.
War das dann gut?
Du brauchst herrlich, sie war absolut begeistert. Das war eines der schönsten Erlebnisse ihres Lebens. Aber sie hat sich heute auf gut Deutsch sowas von angeschissen. Und sie hat mir vertraut, weil sie weiß, ich bin ein alter, sich spirituell bewegender und sie mich persönlich schätzt und ist dann hingefahren. Zum Teil aus Neugierde, zum Teil, weil es mir einen Gefallen tun wollte. Und ich habe ihr nichts anderes versprochen als ein großes Abenteuer. Und endlich hat sie wieder den Kontakt zur Mutter Erde. Und ich will gar nicht jetzt ihre Euphorie nachher dann. Aber du kannst ruhig hinkommen mit Angst, mit Zweifeln und. Das ist der Madre aber sowas wurscht. Die packt dich, wo du bist und führt dich dorthin, wo du sein kannst. Braucht man sich nicht fürchten. Aber Respekt muss man haben. Da habe ich mich schon. Respekt muss man haben. Und wenn du den nicht hast, bringt es dann bei. Man braucht sich nicht fürchten. Aber gewaltigen Respekt muss man haben vor der Madre, aber fürchten braucht sie keiner.
Also dieses Wesen, diese Wesenheit, die man quasi, ja, der man begegnet, wenn man diese Substanz nimmt, dieses Ayahuasca, das ja eigentlich ein Gemisch ist, ne? Da gibt es ja mehrere Bestandteile, wie man
eingangs
schon kurz erwähnt
haben. Ne? Gemacht wird es so, ich war dabei, ich durfte da mitmachen im Büro, da wird eine Liane und die Lianen, stell dir bitte dort wie Äste vor, eine tropische Liane, die wird zerhockt, die wird aufgekocht und dann kommen Blätter dazu, die schauen aus wie Blätter von einem Strauch, die werden dann hineingehauen, Psychotria viridis, die werden also zu diesen Banisteriopsis carpi, zu der Liane dazugegeben. Ist auch schon sehr gut erforscht von deutschen Chemikern schon in die 20er Jahre. Das wird dann halt vermischt, das wird geköchelt. Der Amazonas-Schamane haut dann noch irgendwas dazu, was ihm gerade einfällt, was er gespürt, was die Leute halt brauchen. Und dann, nach 12 Stunden Kochen, ist das Gebräu fertig. Und dann nimmt man es zu sich. Und die Verabreichung erfolgt in vollkommener Dunkelheit.
Jemand schreibt, soll man heute zum Drogenkonsum ermuntert werden? Meine Intention ist es definitiv nicht, irgendjemanden zum Drogenkonsum zu ermuntern. Mich interessieren vor allem Christians Erfahrungen.
Aber das ist, du gehst jetzt, danke, dass du das tust, das ist eben diese achantische Programmierung. Diese Person, die schreibt Drogenkonsum, schaut nicht nach links, welche Drogen, ich weiß jetzt, schon 16-Jährige kriegen 800% mehr Umsatz für Psychopharmaka. Da werden Leute zunehmend verkrüppelt. Und ich sehe das bei einer hellseherischen Heilerin, die sagt, wenn jemand Psychopharmaka kommt, kann sie ihm nicht beurteilen, kann sie ihm nicht behandeln, weil die Energie so niedrig ist, das kriegt sie nicht mehr hin. Verstehst du, diese Droge, die wird überhaupt nicht dämonisiert, die sollte dämonisiert werden. Und eine Medizin, die seit 7 Jahren wird zum Drogenkonsum animiert. Ich will deine Hörer nicht als Trotteln bezeichnen, der das geschrieben hat.
Das würde ich dir nicht raten. Das
würdest du mir nicht raten. Aber der das geschrieben hat, der ist eben unter dieser achantischen Beeinflussung, die ich da in dem Vortrag klar machen will. Das ist eine klare, das sind jene psychologischen Verstandesparasiten.
Oder er oder sie braucht es einfach nicht. Das gibt es auch. Das musst du einfach akzeptieren. Es gibt Leute, die brauchen das halt nicht. Ja.
Deine Hörer müssen mich nicht akzeptieren. Ich muss gewisse Meinungen deiner Hörer auch nicht. Das ist eben, wir brauchen das. Ich sage jetzt nicht Ayahuasca. Wir brauchen diesen Kontakt zu Gaia. Und wenn wir
die
Geschenke immer wieder wegtreten, wird es nicht gut ausgehen mit diesem Planeten. Muss auch nicht gut ausgehen, es gibt genug andere Planeten. Aber diesen Kontakt zu Gaia brauchen wir nicht. Wir müssen aufhören, ihre Geschenke immer wieder wegzutreten mit so, aus meiner Sicht, sehr idiotischen Aussagen. Drogenkonsum.
Ja, okay.
Aber das ist meine Meinung.
Der Punkt ist ja, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, diesen Kontakt aufzunehmen. Man muss ja dazu nicht unbedingt psychedelische Substanzen zu sich zu nehmen. Man kann ja auch meditieren.
Ich habe 40 Jahre meditiert und wahrscheinlich intensiver als alle deine Zuhörer, 16, 18 Stunden. Und ich spreche jetzt, ich habe das erstmal genommen mit 60, ich habe mit 28 wie ein Blöder meditiert und es war toll. Bitte versteh mich recht, es war toll. Es war toll, diese Zen-Sitzungen und andere, es war alles toll. Aber diesen Kontakt zu Gaia, da habe ich Ayahuasca gebraucht.
Ja, aber es gibt auch welche, die brauchen das nicht. Es ist so, ich hatte vor zwei Sendungen jemanden zu Gast, der hat Meditationserfahrungen erzählt, die waren derartig tief. Fällt mir schwer zu glauben, dass man jetzt.
Glaubst du, dass du, ich habe Meditationserfahrungen gehabt, wo ich wochenlang in einem Blitz gewesen bin, den ich mir, der fast unerträglich war. So stark war der
Blitz. Aber was war jetzt der Unterschied?
Danke, dass du mich fragst. Der Unterschied ist, wie soll ich das sagen? Ich habe auf Ayahuasca, das ist einer meiner vielen Erlebnisse, einfach gespürt, wie herrlich schön Gaia ist. Und wie mein ganzes Streben, das haben wir wieder Rudolf Steiner, arimanische und luziferische Kräfte, die luziferischen Kräfte führen uns immer in das Schönere, Höhere, Spirituelle. Ich habe dieses Ayahuasca schon gebraucht, um da in die Mitte des Erdigen zu gehen. Und ich unterstelle, und ich muss ja nicht der Meinung sein, im Großteil deiner Hörer, die meisten, wir brauchen diese Erfahrung. Wir brauchen sie. Das ist ein bloß schreckliches Wort, du hast recht. Aber das höre ich immer, wenn ich mit spirituellen Freunden, die ihr ganzes Leben, ich brauche das nicht. Ich kann dir versichern, die brauchen es dringender wie alle anderen.
Ich habe immer nicht verstanden, wo jetzt wirklich, da ist das wirklich nur ein, ist das ein qualitativer oder ein quantitativer Unterschied?
Es ist was ganz anderes. Es ist
ein qualitativer Unterschied.
Es ist die Kommunion mit unserem Planeten. Es ist die Kommunion mit unserem Planeten. Ich entschuldige mich jetzt bei denen, dass ich nur so über Ayahuasca sprechen kann. Ich habe noch keine Kröten abgeschleckt oder so. DMT oder so. Oder ich leider auch noch keinen Fliegenblitz genommen. So, eben nur dieses Ayahuasca, was in Österreich so halb legal ist. Obwohl, legal, illegal, scheißegal. Das habe ich gesagt, nicht du. Ich weiß schon, das ist deine Sendung. Aber das ist schon eine Notwendigkeit, nicht unbedingt Ayahuasca, hat mir ja Ayahuasca auch so mitgeteilt, nicht unbedingt Ayahuasca, diese Kommunion mit Pflanzen, mit dem Spirit dieses Planeten zu haben, das ist eine Notwendigkeit. Und gerade für Meditierer, du hast natürlich dort einen Bliss, natürlich kannst du einen Bliss haben, wenn du einen Ober meditierst. Das ist auch alles schön und gut, aber es geht um diese Kommunion. Mach ich mich da ein bisschen klar?
Ich kenne sehr viele, die diese Kommunion eben auch ohne Ayahuasca erfahren haben. Deshalb, ich kann jetzt weder deine Erfahrung nachvollziehen, weil ich sie ja nicht hatte, und auch nicht die Erfahrung von den anderen. Ich sehe jetzt den Unterschied nicht, aber wenn du sagst, du hast Meditation sehr intensiv betrieben und dann Ayahuasca genommen und für dich war das dann noch einmal ein paar Level tiefer, höher oder wie auch immer man das sagen will, dann nehme ich das zur Kenntnis, dass das bei dir offenbar so war. Ja. Allgemeingültig kann man das meiner Meinung nach nicht sagen, aber
ich sag's allgemeingültig. Ich sag's allgemeingültig. Okay. Da sind wir halt verschiedener Meinung, darf ich auch sein.
Natürlich.
Wobei ich mich gar nicht auf Ayahuasca festlegen will. Es ist halt da, diese Pflanze, diese Wesen hat mir den Zugang geschenkt. Es kann auch was anderes sein. Aber wir müssen, wenn wir diese Ganzheit, wenn wir diese Heilung mit diesem Planeten haben wollen, wieder auf das zurückgreifen, was uns die Archonten mit ihren religiösen Wahnvorstellungen weggenommen haben. Der Rudolf Steiner, der sagt ja, der Luzifer, der schenkt dir ja ständig spirituelle Erfahrungen. Das ist ja nicht so, dass der da böse ist. Der schenkt dir ständig religiöse Erfahrungen. der beschenkt dich mit Bliss, mit Segenserfahrungen.
Aber?
Und führt dich damit in eine Enge, behindert damit deine, ich habe da einen christlichen Rosenkreuzer-Freund, der sagt, der erzählt mir, er ist immer in Bliss. Ich bezweifle kein Wort an ihn, aber ich habe keine Ahnung über die Energie von Gaia, von Mutter Erde. Die habe ich auch nur, weil ich das Glück habe, Ayahuasca gehabt zu haben. Wenn ich einen sibirischen Schamanen, vielleicht sogar einen, der den guten Putin beeinflusst, getroffen hätte, war das auch gewesen. Ich will mir gar nicht auf Ayahuasca jetzt da versteifen. Ich habe nur das Glück, von ihr gesegnet zu werden. Und es geht mir da, pflanzliche Substanzen gehören, sind integral eingebaut in unser Menschsein. Und es sind eben jene archontischen Kräfte, die uns dafür wegführen. Der Dieter Broers, den du offensichtlich schätzt, sagt auch, übrigens empfiehlt Ayahuasca nicht, aber bitte, niemand ist perfekt, kann aber was anderes empfehlen, der sagt zum Beispiel interessanterweise, die Urchristen haben aus einem Extrakt aus Akazienbaum und Granatapfel sich von diesen intraphysikalischen Parasiten und auch den Dämonen befreit. Ich weiß nichts davon. Ich finde es nur, ich schätze den Dieter Boss, ich finde es nur interessant, dass er das so bringt. Also auch unsere christliche Tradition ist natürlich die wahre, und ich habe ja die Wesenheit kennengelernt, für mich ist das sehr wahr und sehr echt, auch diese christliche Tradition im Ursprung und in ihrer Reinheit war zutiefst geprägt von pflanzlichen Hilfsmitteln. Okay. Und das wurde dann alles weggebogen. Würde mich interessieren, was haben die Katarer gemacht? Das wurde alles weggebogen. Du sprichst aus einer, das ist eine Anschuldigung, du wirst sie entschuldigen oder nicht, aus einer archontischen Programmierung heraus, wenn du sagst, manche brauchen es nicht. Nein, unser Menschsein ist integral verbunden mit diesen pflanzlichen Erfahrungen. Das weiß ich. Jetzt klinge ich ein bisschen wie ein etwas fanatischer Inquisitorenpriester, der ich vielleicht wirklich einmal war. Ich weiß schon, dass ich so klinge. Ich weiß aber auch, dass ich weiß.
Okay, jetzt interessiert mich dann aber, was ist jetzt das Wesentliche, dass du aus diesen offenbar sehr, sehr intensiven Erfahrungen, die du mit Ayahuasca gemacht hast, was sind jetzt wirklich die wesentlichen Dinge, die du da mitgenommen hast? Und wir machen diese Sendung ja auch, weil du diese Erkenntnisse vermitteln willst. Das kam jetzt aber noch ein bisschen zu kurz.
Ja, da muss ich mich erst mal entschuldigen.
Nein, nicht entschuldigen, einfach auf den Punkt kommen.
Entschuldigen muss ich mich so, das kann man so verbal nicht vermitteln, aber ich hoffe, es wird schon
bemerkt, dass ich mich bemühe.
Aber danke auch für deine Fragen. Übrigens war das ein toller eigener Erkenntnisfindungsprozess, seit wir uns unser Eingangsgespräch geführt haben und bis zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Das hat mir sehr geholfen übrigens. Danke dir jetzt persönlich, dass ich das jetzt so vortragen darf. Bin mir natürlich der Verantwortung bewusst. Was mich so fragst, ist, das habe ich vorher nicht gehabt. Ich habe jetzt aber sowas von einer tiefen Liebe zu Gaia, zu unserem Planeten, dass ich es dir nicht sagen kann. Wenn ich ein bisschen noch jetzt ins christlich-archontisch induzierte Frömmeln kommen würde, könnte ich jetzt heulen. Ich habe so eine Tiefe, das ist so ein fantastischer Planet. So ein schöner Planet, auf dem wir sind. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe meditiert wie ein Bläder und was Mensch bin ich geworden und so. Ich wusste es nicht, wie schön dieser Planet ist. Jetzt weiß ich, was ich mache damit. No, ich weiß auch noch nicht, was ich damit mache. Dieser Planet, diese Gaia ist von einer betörenden Schönheit. Das habe ich nie geahnt. Ich wollte immer
wobei
spirituell
wir drauf und dran sind, sie zu ruinieren. Ne? Also wenn man sie anschaut, gerade was im Amazonas immer wieder passiert, auch wenn das vielleicht wieder nachwächst.
Ich kann es gar nicht anschauen, Tarek.
Nein, es ist schwierig. Es ist so sehr schwierig. Ja, absolut.
Es tut mir so weh.
Es ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Ja.
Ich habe schon meine Ideen.
Aber gut. Das ist jetzt eine sehr persönliche Erfahrung von dir, die du tatsächlich nicht vermitteln kannst. Ja, also außer ich habe die Schönheit dieses Planeten auch schon erfahren, aber offenbar nicht so intensiv wie du.
Nein, das ist eine Intensität, wobei, die ich auch nicht natürlich, wenn ich auf einem Berg stehe und da ist schön und ich trinke einen Enzian-Schnaps, sage ich, nein, ist nicht herrlich auf diesem Planeten. Verstehst du, das ist eine Ebene, die übrigens auch vollkommen legitim ist. Aber das war eine innerseelische Erkenntnis, wo all mein Streben nach dem Göttlichen, nach der Erleuchtung steht hidanten. Ich bin auf diesem Planeten. Er ist so schön.
Falls übrigens jemand reinskypen will, dann wäre jetzt also der Punkt, wie man schon sieht, also da gibt es natürlich tausende Fragen, die man stellen könnte. Fragen im Chat, wäre mir sehr recht, wenn die Fragen in gelber Farbe gestellt würden. Dann tue ich mir leichter, die da rauszufinden, sonst ist das teilweise sehr schwierig. Okay, du hast also eine offenbar sehr tiefe Erfahrungen gemacht, aber jetzt möchte ich trotzdem ein paar konkrete Dinge auch noch, also Dinge, die konkreter sind. Ja. Im Vorgespräch haben wir auch über die Interaktion zwischen diesen höheren Welten, Astralwelten, geistige Welt, ich weiß nicht, kein Begriff wird dem natürlich gerecht, und der Erde. Ne? Du hast da zum Beispiel, keine Ahnung, Verbrennungskraftmaschinen hast du, glaube ich, auch genannt, also einen negativen Einfluss.
Der Verbrennungsmotor ist vom Technischen her gesehen der reine Wahnsinn. Es ist eine archontische Technologie. Seit 100 Jahren gibt es andere Technologien. Die ganze technologische Entwicklung, da kommen wir mal zurück zu unserem letzten Gespräch, geht nur in Richtung Zielsetzung der Archonten. Mhm. Ja, aber, und geht in Richtung Zielsetzung Ruinierung der Erde.
Aber was ist die Menschheit da jetzt... Ist sie allein jetzt, also nicht, dass ich da jetzt irgendwelche Retter da mir wünsche, aber trotzdem, ist die Menschheit allein in diesem Aufbegehren? Ist die Menschheit nicht auch mit beteiligt an der Zerstörung? Sind es nicht letztlich einfach die Menschen, die das machen?
Ja, und zwar solche Menschen, die sagen, der Tarek tut in seiner Sendung zur Drogenkonsum ermutigen. Das sind genau und präzise die Menschen, die Archontenprogramme fortsetzen und die diesen Planeten zugrunde richten. Genau die diese Konzepte tragen, richten diesen Planeten zugrunde. Das dürfen sie ja, es gibt genug Planeten, sie kennen auch ein paar Planeten mit ihren spirituellen, und da spreche ich jetzt im Sinne von Rudolf Steiner, der wirklich da durchschauen konnte. Also ich bin so ein Bewunderer und Verehrer von Steiner, der ja mit seinem biologisch-dynamischen Anbau, der hat das ja alles durchblickt und gesehen und eben für die Erde so viel gebracht, für die Erziehung, die Waldorfschulen. Also der war einer der größten Seher in den letzten wahrscheinlich Jahrtausenden, der Rudolf Steiner, vielleicht der Zufall, dass er Österreicher ist. Der hat so viel. Der,
jetzt haben wir nicht größenwahnsinnig werden. Jetzt haben wir schon den Metternich reinkarniert. Nein.
Wo ist der? Ich werde noch größenwahnsinnig werden. Wenn du mir das noch erlaubst, erzähle ich dann noch andere Ayahuasca-Vision. Da wäre ich noch ein bisschen größenwahnsinniger. Aber egal, es geht nicht um Größenwahnsinn. Es geht darum, dass diese Seelenessenz von unserer Erde, und man wird sich nicht Erleuchtung erlangen können, wenn man sagen, ich meditiere viel und dann komme ich in höhere Sphären. Ein luziferisches Konzept, viel Glück, viel beten, Kirchen gehen, meditieren mit einem Guru. Wir können nicht unsere Mutter verleugnen, Mutter Erde verleugnen. Das wird nicht gelingen. Da kann man noch so viel meditieren, da kann Yahweh und noch so viel Bliss auf dich herabsegnen. Das ist natürlich auch ein Teil der Archontenstrategie. Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen.
Also selbst wenn wir uns gut fühlen, sind es in Wirklichkeit die Archonten?
Nicht unbedingt. Und wieso denn?
Weil, woher willst du denn wissen, dass deine Erfahrungen nicht auch von Archonten gesteuert waren?
Gute Frage. Die Antworten, die ich da jetzt weiß, sage ich da nicht, weil du würdest dich noch mehr schrecken. Ich weiß schon, wann ich weiß.
Warum weißt du das? Woher weißt du das?
Tarek, du kannst wissen. Du kannst einfach wissen, du kannst wissen, ich wusste schon vorher, dass ich, wenn ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, Eurasco hat mich da bestärkt. Du kannst einfach wissen, du kannst dich darauf verlassen. Du musst nicht immer Bezug nehmen auf die erkannten Programme, aber du kannst es auf alles, was über Ionen dir gesagt hat, was gut und was wichtig, du kannst immer Bezug nehmen. Das ist erkannten Programme. Du kannst auf dein Herz letztlich, auf deine Seele Bezug nehmen und dann weißt du. Aber das Herz und die Seele und die Liebe ist diskreditiert durch eine grässliche Religion, das immer das wieder zusammen. Du musst deinen Herrn, denn du musst lieben, du musst lieben. Wenn du lieben musst und in dieser Kultur, du, Tarek, ich weiß gar nicht, du hast einen arabischen Namen, in dieser Kultur bist du aufgewachsen, da ist schon alles falsch.
Ja.
Da ist schon alles falsch. Du kannst wissen, du kannst so weit in deinen innerseelischen Bereich vordringen, dass du weißt. Du kannst das, ich kann es, ja. Jeder kann es, jeder deiner Hörer kann, aber das sind dann schon Schichten hinter einer Programmierung.
Diese Archonten. Und die Verbündeten. Also Jesus, dieses Wesen, das du da getroffen hast, war das also dieser historische Jesus, den wir also kennen von vor 2000?
Oh nein, Tarek, es war...
Es war dieselbe Person. Ich weiß ja, dass die Erzählungen über ihn nicht stimmen, aber es war diese Person, ja?
Diese Person war es eben nicht, das würde ich ja die ganze Zeit sagen. Okay. Diese Person war es nicht, es war... Die Essenz hinter dieser uns vorgespiegelten falschen Person.
Ja, das meine ich. Okay. Aber.
Ja.
Okay.
Aber das ist, versteht das, sind halt meine.
Aber das ist einer, da könnte man ja sagen, das ist ein quasi ein Verbündeter der Menschheit in diesem Widerstreit um den zwischen den Menschen und ihrem Weg, den sie gehen wollen, den sie gehen müssen.
Da bist du schon in dem Fuß des Christentums drinnen. Verbündeter ist er, so wie du es meinst, nicht, weil das ganze Christentum, wie sie uns die letzten 1500 Jahre präsentiert worden ist, ein dampfender Haufen Scheiße ist.
Okay, ja, ich meine, ist jetzt deine Meinung. Ich glaube nicht, dass man Dinge nur schwarz und nur weiß sehen kann. Ich sehe auch im Christentum positive Aspekte,
Diese schöne Gestalt ist natürlich so stark, dass sie über den Archontenscheiß drüber schaut. Es ist so schön und strahlend. Sie kann natürlich nicht übernehmen werden, auch noch nicht durch die stärksten Archonten. Aber die meisten Menschen, die sich an das Christentum wenden, die in diese steinernen Gebäude mit diesen grässlichen Symbolen gehen, die haben sicher schon ihre Seele verloren und aufgegeben.
Okay, aber jetzt schreiben übrigens Leute ganz normal in Gelb. Na, schön wäre es, wenn es nur die Fragen in Gelb steht, aber okay. Nach was ich hinaus möchte, ist, gut, erstens einmal die Eigenverantwortung, die Menschen in dem ganzen Spiel haben, sollte man immer wieder hervorstreichen. Und im Prinzip ist es nur so möglich, aus diesem Ding rauszukommen.
Also im Prinzip, das sind Diskussionen, die ich ständig führe mit irgendwelchen. Ja. Darf ich dir nur eine Vision, eine meiner stärksten Ayahuasca-Visionen erzählen?
Ja.
Es wäre mir insofern auch ein Bedürfnis, weil man über die Erfanden und Dämonenbesetzungen und die Linda Blair und den Exorzismus, das ich alles erlebt habe, haben wir eh genug gewählt. Und wenn ich das nur genauer beschreibe, sagt jeder, ich nehme alles zu mir, aber nur nicht Ayahuasca. Das sind auch meine persönlichen Erfahrungen. Ich habe eine Erfahrung gehabt und du wirst mir das entschuldigen oder nicht, das ist dann schon sehr seltsam gewesen. Ich wurde vor circa 10 Jahren eingeladen, weil ich eben andere schamanischen Techniken beherrsche und gemacht habe, ohne jetzt die Pflanze, für eine Bergsteigergruppe, die also in einem Andengebirge, die wollten ein paar Schamanenzeremonien haben und das ist mit diesem bunten Kuchen und süß und so. Und die wollten halt irgendeinen schamanischen Typen dabei haben, der halt den sauber macht. Und ich wurde da eingeladen, dass ich derjenige bin, weil ich halt da einen gewissen Ruf gehabt habe, wie gesagt, keine Pflanzen. Und ich habe dann halt meinen Zauber gemacht, transinduzierende Sachen und so, war eh nicht so toll und erfolgreich, aber für mich war es witzig. Weißt du, wo der Ort war? Das war in Mariazell. Das war Zufall. Und ich habe da also in Mariazell meine Pachamama-Zeremonie gemacht und habe mir gedacht, Christian, das ist doch witzig. Da, und habe mir da Mariazell angeschaut, ich habe da eh schon die Hefe meiner Großmutter gehabt und das war halt für mich ganz witzig, also diese Pachamama-Zeremonie zu machen, wo es vielleicht geeignetere Typen hätte geben können wie mich. Das war Jahrzehnte vor Ayahuasca und es war in Mariazell. Also diese Koinzidenz konnte mir nicht entgehen. Einer dieser Ayahuasca-Tanten hat sich dann importiert, einen Iquitos-Halb-Indianer nach Österreich und der war in dieser Immigrantenqual, die ich kenne, weil ich war in 12 Jahren in Amerika als Immigrant und ich habe da in der Ayahuasca-Zeremonie mich sehr bemüht, ihm eine Botschaft zu geben. Weil er mir einfach helfen muss. Ein lieber Kerl, ein gescheiter Kerl. Und ich habe gemerkt, das ist schwierig, Immigrant zu sein. Du kommst in eine neue Kultur, du kennst nicht aus, du kannst die Sprache, es ist qualvoll. Und ich wollte ihm eben einen Ratschlag geben, wie gesagt, die Ayahuasca habe ich genommen. Und da habe ich eine Vision gehabt, eine wunderschöne Vision. Und zwar von der Magna Mater Austria, von der Maria Zeller Mutter. Und die Vision war so, dass da in Mariazell, jetzt denken Sie alle, na, jetzt trat er vollkommen durch, in Mariazell, da eine Wesenheit, eine Energie ist von unwahrscheinlicher Kraft und Schönheit, bitte auch das ins Politische zu ziehen, und ich war in einer Art von so gehobenen, das war so schön, so ekstatisch, dass ich 3 Wochen nachher das meinen Freunden nicht erzählen konnte, weil nach dem 3. Wort habe ich konvolusisch geweint. Und was ich da gesehen habe, Darek, war diese Magna Mater Austria und die war aber in ihrer Ausstrahlung, in ihrer pulsierenden Kraft, gehindert durch einen Corson, durch einen Kreis von rostigen Nägeln. Und dann habe ich gefragt, wer sind das? Das ist die katholische Kirche. Und das habe ich dann auch, wie ich das erkannt habe, habe ich auch Medjugorje erkannt, wo ich auch meine eigene Beziehung habe, wo ich oft war. Wenn solche Erdmütter auftauchen, dann kommen die Archonten und versuchen, die Kraft zurückzuschrauben. Gelingt ihnen nie ganz, aber immer ein bisschen. Und ich bin dann oft nach Mariazell gefahren, um die Magna Mater Austria zu befreien. Die wird sich wahrscheinlich nicht gedacht haben, der Trottel kommt, dass sie befreit wird. Seit 1400 Jahren kommen die Leute, dass was wollen und der Trottel kommt, dass ich befreit werde. Das ist ihr Problem. Ich habe das dann wirklich dezidiert versucht, diese Erdkraft, diese Mutterkraft, diese Gaia-Kraft zu befreien. Und vielleicht war ich nicht ganz erfolgreich, aber da komme ich jetzt in ein bisschen arrogant, aber das kann man mir auch erlauben, nachdem wir jetzt da 2 Stunden reden. Und warum ich da mich befähigt gefühlt habe und vielleicht viel oder ein bisschen was oder fast gar nichts getan habe, ist, weil mich die Madre Ayahuasca zu ermächtigt hat. Aber wann dann mein persönlicher Organ dazukommt, wird es wahrscheinlich, aber schauen wir mal. Ich habe dann schon Rituale gemacht, um diese Kraft zu befreien. Das ist eine uralte keltische Kraft von unglaublicher Heilkraft. Das war ein Teich oben, da sind die Leute dann hin, haben sie auch in den Teich gehört worden, komplett geheilt. Das ist da oben, das ist in Mariazell passiert. Und dann wurde eben diese katholische Verkrüppelungskraft darüber gesetzt. Auf der anderen Seite war das dann schon auch ein reines Wollen der Mönche, die über 1400 Jahren von Galizien bis nach Ruthenien, bis in die Lombardei dieser Madre, dieser Mutter schon Energie gegeben haben. Das erkenne ich an. Das war eine ehrliche Energie. Ja. Und seitdem weiß ich, dass Österreich ein sehr mächtiges Land ist.
Tatsächlich.
Ein sehr mächtiges Land. Ich habe dann diese Madre, nachdem ich zum Heulen aufgehört habe, weil diese ekstatische Schönheit dann, das ist auch eine transzendente Kraft. Aber sie... Bin ich jetzt allzu verwirrend?
Ja, völlig. Aber ich glaube, den Satz, Österreich ist ein mächtiges Land, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben. Mhm. Der ist interessant. Und ich bin ganz sicher, ob ich mich damit so wohlfühle. Allerdings in zwei Weltkriegen halt doch sehr zentral verwickelt. Also ich befürchte, es könnte vielleicht sogar was dran sein.
Wenn ihr jetzt österreichisch-patriotische, wir waren natürlich auch deppert über die letzten
Monate. Und wirklich? No, kaum oder kaum? Na, überhaupt? Na,
gar nicht. Ja, aber das sei nicht so streng. Das sind
heute,
wir waren halt schon ein bisschen deppert.
Aber noch jung. Na naja, gut, also okay, also du glaubst durch diese... Und diese Macht kommt die von dieser Wesenheit in Maria Zell? Ich meine, jetzt komme ich mal schon fast
auf den Kopf. Nein, das ist die Macht von Gaia. Die kann sich natürlich in verschiedensten Konstellationen zeigen. Das ist die Macht von Gaia. Ich will es jetzt nicht entpersonalisieren. Das wäre nicht fair.
Ich rede jetzt von der Mächtigkeit des Landes. Worin besteht die?
Die besteht darin, dass es Maria Zell gibt.
Also das habe ich ja gemeint. Also die Macht kommt wirklich von dieser Wesenheit, die da in Maria Zell
von diesem Bewusstsein, aber auch, das habe ich dann auch zugestehen müssen, du wirst verstehen, dass mir schwer gefallen ist, aber auch, die christlichen Mönche mit einer großen Intensität und Ehrlichkeit dieser Kraft gegeben haben.
Aber siehst du, da haben wir jetzt aber schon einen positiven Aspekt, weil es waren christliche Mönche, die das tatsächlich getan haben. Das habe ich vorher gemeint mit nichts ist nur schwarz oder nur weiß.
Hast du vollkommen recht. Nichts ist nur schwarz. Das ist auch ein Trick der Archonten, uns in die Polarität und von gut böse zu schmeißen. Hast du vollkommen recht, ja. Die habe auch dazu beigetragen, aber die ursprüngliche Kraft, wo halt diese keltische Göttin mit ihrem Teich existiert hat, die ist wahrscheinlich öder, wie dann die Habsburger haben das dann quasi inhaliert und aufgenommen und dann ist halt Maria Zell draus geworden. Von Medjugorje kenne ich die Geschichte genauer, weil ich da auch am Anfang von Medjugorje eben mit den Patres sehr viel diskutieren konnte. Da sprechen wir jetzt zurück in die jugoslawische Zeit und da ist auch ein ähnliches Phänomen, dass diese Erdmutter dann langsam umschlungen wird von dieser Archontenkraft. Und das ist jetzt ganz aktuell.
Jemand schreibt ja im Chat, vor 2 Jahren wollte schon ein katholischer Priester ein Befreiungsgebet über mir sprechen. Hat er die Archonten und ihr Wirken an mir erkannt? Frage eines Chat-Teilnehmers.
Ich würde mich bei allem Respekt von allen gutmeinenden Menschen vor den Archonten und ihren Agenten fernhalten. Du kritisierst mich zu Recht, da ich in deiner Meinung, weil du sagst, jetzt bin ich wieder polar. Ich würde niemand, der
eingeweiht. Ich sag's nochmal, ich frag dich, du hast das leider falsch verstanden. Mhm. Vor 2 Jahren wollte schon ein katholischer Priester ein Befreiungsgebet über mir sprechen. Hat er die Archonten und ihr Wirken an mir erkannt? Kann das sein, dass dieser Priester ihn davon befreien wollte oder wollte er ihn nur noch tiefer reinreiten, deiner Meinung nach?
Wenn ein Priester dich anspricht mit auch besten Intentionen, dann kann ich dir versichern, dann hast du einen Agenten der Archonten vor dir.
Du lieber Himmel. Okay.
Ich sag dir, darf ich noch, oder auch wenn ich nicht darf, das möchte ich jetzt. Ja, ja. Das sind Agenten der Archonten. Wenn du geboren wirst, drücken sie dir ins dritte Auge, dass du nicht erkennen kannst, was in der Anderswelt, in der astralen Welt passiert. Das müssen sie auch tun, weil wenn du das erkennst, dann siehst du, dass sie ja das eigentlich Böse sind. Dann siehst du, dass sie dich vernichten wollen, wenn du da jetzt in eine katholische Kirche kommst und sagst, mea culpa und drückst dir auf den Anahata Chakra, dann sind das magische Rituale, die dich von deinem Sein wegbringen. Das ist das Charakter des Christentums. Und wenn das Leute nicht verstehen, dann bitte geht in euren Untergang. Und da mache ich keine Kompromisse. Das weiß ich.
Und wie kann man, was kann man dann jetzt deiner Meinung nach, wie soll man sich da dann verhalten? Also ich meine, gut, da sind jetzt...
Das einmal anzuschauen und zu erkennen, gar nicht was anderes tun, ja. Das sich anzuschauen, die Energien als solche zu identifizieren, zu erkennen, das ist der erste Schritt, das Assessment aufs Englische. Es geht gar nicht, was anderes zu machen, es geht gar nicht da jetzt in polare Fluchszenarien, das zu erkennen. Ich bin in einer Kultur aufgewachsen, wo meine außersinnliche Wahrnehmung verkrüppelt wird durch einen Druck aufs dritte Auge, durch die Taufe und dann gibt es noch die Folgesachen. In dieser Kultur bin ich aufgewachsen. Was heißt denn das? Jetzt bedienen sich die Arkonten sophisticated Mitteln. Jetzt gehen die Arkonten ins Technische, haben G5. Aber über die letzten 2000 Jahre waren sie unglaublich erfolgreich mit christlichen, ich sage das als jemand, der weiß, dass er Christus begegnet ist, mit christlichen Methoden. Ich kenne da noch 100 Geschichten dazu. Ich habe eine Vision gehabt, auch ohne, seit ich übrigens Ayahuasca-Nägel nehme, habe ich zu der Anderswelt einen schöneren Kontakt. Ich kann dann halt gelegentlich mit Verstorbenen und. Das geht jetzt besser durch Ayahuasca. Und ich habe einen Wachtraum gehabt und in diesem Wachtraum war ich in einer katholischen Kirche, also in dem, wo ich sozialisiert worden bin bis zu meinem 11. Lebensjahr, dann habe ich schon meine Erkenntnisse gehabt, weil ich bin vielleicht ein Trottel, aber sehr großer Trottel, dass ich über die Pubertät dort bleibe, auch nicht. Und war da in einer katholischen Messe und da wurde die Monstranz gehoben. Und in dem Moment, wo der Priester die Monstranz gehoben hat, bin ich in Ohnmacht gefallen, hat sich auf der Decke der Kirche was aufgetan, ein Symbol, das ich leider so deutlich nicht gesehen habe, und meine spirituelle Kraft wurde weggezogen. Ich wurde vergewaltigt. Wobei die Vergewaltigung gar nicht so unangenehm war. Es war eine Vergewaltigung. Okay. Was ich da jetzt sagen will, dass jeder, der einer katholischen Messe gläubig beiwohnt, von den Archonten vergewaltigt wird.
Das ist eine harte Aussage. Das ist eine starke Aussage natürlich. Aber,
dich ja. Berührt sie nicht mehr, die meisten deiner Hörer gehen nicht dann immer hin, aber es ist schon wichtig.
Und das ist allgemeingültig in jeder Messe?
In jeder. Das ist schon sehr wichtig, das
zu erkennen. Warum ist das in jeder Messe? So, warum hängt das nicht von dem Priester zum Beispiel ab?
Weil der ja ein, da sind wir wieder über die Energie in die Anderswelt, der ist ja ein Eingeweihter von dieser Anderswelt. Ob er es jetzt persönlich gut meint oder nicht, im Grunde weiß er es. Du sprichst übrigens mit einem persönlichen Bekannten von Bischöfen. Also ich habe Bischöfe kennengelernt, ich weiß schon ein bisschen, ich weiß, wovon ich spreche. Ja, das heißt nicht, dass die nicht eine magische Kraft in der Anderswelt haben. Das haben sie ja, das sage ich ja die ganze Zeit.
Und diese Bischöfe, mit denen die du kennst, sind sich dieser Dinge, die du da postulierst, bewusst? Oder hast du mit denen überhaupt darüber gesprochen? Oder?
Nein, habe ich nicht gesprochen, okay. Aber in dieser Deutlichkeit nicht sagen. Die wissen schon, wohin sie eingeweiht worden sind. Der Bischof Krenn, von dem spreche ich, mit dem durfte ich viele Gespräche haben. Übrigens unglaublich geistreiche Gespräche, ein charismatischer, ein witziger Mann, also von der Persönlichkeit.
Ja, der
toller Kerl. Und wahrscheinlich hat er recht gehabt, dass er der einzige Katholik ist, von dem er reden darf. Durfte ich Diskussionen haben. Der hat mich dann schon, das habe ich dann schon begriffen, wenn ich mit dem Bischof Krenn einen Abend heftig trinkend erlebe, dann spreche ich mit einem Dämon. Aber fantasievoll, witzig, charismatisch.
Okay, kann ich überhaupt nichts dazu sagen, außer dass ich auch glaube, dass er wahrscheinlich ein sehr geistreicher, intelligenter Mensch ist. Ja, also diese, generell siehst du ja die Kirche eher als ein Problem. Das hast du, glaube ich, jetzt schon sehr oft sehr, sehr klar gemacht, auch in diesem Interview. Und
du interpretierst mich falsch. Die katholische Kirche ist kein Problem. Sie ist zu 1000% ein Instrumentarium der von mir genannten Achonten.
Ja, jetzt widerspricht er zwar wieder dem, dass nicht alles nur schwarz und weiß ist, aber okay.
Na, Tarek, die Achonten haben schon ihre Aufgabe. Die werden schon ihre Aufgabe an diesem Planeten haben. Sonst waren sie nicht da, entschuldige. Ja.
Was ist denn, glaubst du, die Aufgabe dieser Achonten im größeren Spiel? Ich meine, geht es da jetzt nur darum, dass die halt uns Energie absaugen? Ich meine, das ist ja
eigentlich. Dass sie uns erwecken. Die Aufgabe der Achonten ist, dass sie uns erwecken. Das ist ihre Aufgabe. Da sind sie gut dran. Die Kraft, die schützt das Böse, will und das Gute schafft, bla 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 bla, hast du eh schon gehört. Die müssen uns in dieser Intensität zu wie steigen, wenn ich das auf Österreich sage, um uns zu erwecken. Und das machen sie sehr gut.
Aber dann erfüllen sie ja letztendlich eine positive Rolle.
Deine Stellungnahme, da bist jetzt du wieder beim Positiven. Wenn du mich adapt hast, dass ich positiv und negativ einbringe, danke für deine Adaptung. Eines der Tricks der Achonten ist, dass sie uns ständig in einer Spannung zwischen Gut und Böse. Das ist der Haupttrick der Achonten. Gut, Böse, Gut, Böse, Gut, Böse ist der Haupttrick der Achonten. Das sind sehr gut. Und wenn du mich adapt hast, dass ich auch in deren Falle bin, danke ich dir, Tarek.
Wie muss man das sonst sehen? Wie siehst du das, wenn du jetzt da, ich meine, stimmt da durchaus überein, gut, böse, schwarz, weiß, ist immer so sehr problematisch.
Ich habe der Mantra gut, böse, richtig, falsch, ich habe der Mantra, das sage ich mal, wenn ich mich ertappe, wenn ich in dieser polaren Spannung bin. Die hält uns natürlich in einen Trottelzustand, du hast schon recht. Und wenn ich in diesen hineingesagt bin während deines Interviews, dann magst du das entschuldigen oder nicht, oder deine Hörer, aber das ist natürlich der Trottelzustand, in dem wir gehalten werden. Gut, böse, arme, gut, 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 böse, gut.
Naja, alles, was du bis jetzt gesagt hast, ist sehr stark in diesem Gut-Böse-Schema.
Ja, da hast du mich wahrscheinlich als alten Inquisitor ertappt.
Okay, wunderbar. Oder nicht so wunderbar. Ja.
Oder nicht so wunderbar. Ja.
Weil natürlich alles, was du über die Achonten bis jetzt gesagt hast, waren im Prinzip negative Dinge. Interessant finde ich eben, dass
wenn du das als negativ erachtest, dass dir jemand ein Bajonett in das Eingeweide und dann dich aufschlitzt, ja, dann bin ich schon ein Achontenopfer. Oder jetzt in diesem Krieg von Ukraine und, was die da aufführen an Grausamkeiten und Foltern, da möchte ich gar nicht ins Detail gehen. Ja, da ist. Aber auf was bin ich dann vielleicht schon ein bisschen in einer Polarität, ja, gestehe das. Ich muss sagen, wir sind zwar deppert als Menschen, aber müssen wir wirklich so.
Wobei, du bist in einer Polarität, wobei du jetzt bis jetzt vor allem das Negative genannt hast, das vom Positiven, außer deine Begegnung mit Jesus, die du als sehr positiv erfahren hast, und der von Gaia, also dieser.
Ja, mit Jesus den Pfusch, aber ich habe doch schon positive Sachen genannt. Ja, sie bemüht. Aber ich habe doch jetzt von der Magna Mater Austria, die zugänglich ist, gesprochen. Ja.
Die sind alle sehr polarisierend.
Aber die sind da, das ist die Kraft von ich habe von Ayahuasca gesprochen. Ich habe ja dann schon auch von nicht polarisierenden Kräften gesprochen, denen wir uns zuwenden können.
Ja.
Das habe ich schon gedacht. Ich muss das nur sagen, weil sonst sagen jeder, wo so der ist ja selber von grässlichen Dämonen besessen und predigt da gegen die Dämonen.
Naja, so hört sich das teilweise versucht. Natürlich an. Ne?
Ja, es ist ein bisschen blöd.
Aber du sagst ja auch selbst, dass du tatsächlich besetzt warst von diesen Achonten, und die Frage ist natürlich, woher willst du wissen, ob diese Besetzung je geändert hat?
Die Besetzung wird wahrscheinlich nicht geändert, weil ich ja nur auf diesem Planeten lebe und dieser Virus da noch herumgeistert.
Na, du persönlich, du hast ja gesagt, dass du in manchen dieser Ayahuasca-Sessions tatsächlich eine Besetzung erlebt hast, eine achontische.
Aber das könnte gar nicht beschreiben, wie dicht das war, ja?
Ja, aber woher willst du wissen, dass die, ja, die war dann wieder weg oder dauert die noch an?
Das müssen deine Hörer beurteilen und natürlich auch du.
Ja, schwer zu sagen.
Nein, das müssen Sie selber beurteilen. Ja. Was ich Ihnen versucht habe aufzuzeigen, ist, es gibt die Verbindung zu Mutter Erde, es gibt Ayahuasca und dem kann man sich bedienen oder nicht. Das ist meine zentrale Aussage, ob ich jetzt ein Guter oder ein Böser bin. Das schert mich einen Dreck. Ja, meine Einladung ist, nehmt die Geschenke von Gaia an. Das ist meine Einladung. An dich persönlich, übrigens, Tarek, an dich persönlich. Und natürlich auch, übrigens, die meisten Ayahuasca-Pflanzen scheinen in Südsteiermark zu wachsen. Dort habe ich meine meisten Seminare gemacht. Das war ein Scherz. Diese Einladung möchte ich so jetzt austeilen und auch forts, klingt ein bisschen komisch, forts nach Medjugorje, forts nach mir erzählen und schaut, was dahinter ist, hinter den achontischen verkrüppelten Scheiß, da ist schon eine echte Kraft. Das muss dann jeder für sich entscheiden, aus sich heraus oder auch nicht, oder sagen, es ist mir scheißegal. Ich will mich da nicht als Guter präsentieren und sollte ich das aus meiner alten Inkarnation so scheinen oder vielleicht auch wirklich getan haben, dann muss ich mir auf die Finger klopfen. Entschuldigen wir mich auch nicht, aber ich muss mir auf die Finger klopfen. Das war nicht mein Wollen bei diesem Vortrag. Mein Wollen war, vertraut Gaia, Mutter Erde, begebt euch in diese liebenden Arme, die nichts mit christlicher Liebe zu tun haben. Christlicher Liebe ist ein dampfender, heißer Haufen von Scheiße. Begebt euch durch diesen dampfenden Haufen von Scheiße. Du sollst deinen Herrn und deinen Gott lieben. Du sollst lieben in dem Moment, wo du sagst, du sollst lieben. Ist Liebe diskreditiert für die nächsten 2000 Jahre. Begebt euch in diese, sage ich schon wieder, Liebesschwingung, begebt euch dorthin, probiert es aus, geht mit einer guten These dorthin und ihr werdet wundersame, herausragende, abenteuerlich schöne Erfahrungen haben. Das ist meine Einladung und das ist der Zweck, warum ich dann doch als alter Inquisitor vielleicht ein bisschen predige. Aber doch sicher nicht, dass ich den Leuten sage, ich bin ein Guter. Um Gottes Willen. Das glaubt mir sowieso keiner. Ja, ich probiere es auch gar nicht.
Gut. Ich denke, wir kommen da jetzt irgendwie zum Ende des Gesprächs. Ich glaube, jetzt viel konkreter wird es jetzt nicht werden.
Du hast vollkommen recht, ja.
Wenn jetzt jemand dir persönlich noch eine Frage stellen möchte, die ich jetzt da übersehen habe oder mit dir persönlich kurz sprechen möchte, soll er doch einfach per Skype anrufen. Wie gesagt, auf der Startseite findet sich dieser Knopf oder einfach den User Crop FM anrufen. Im Chat war da jetzt auch noch, ich meine, es waren jetzt viele Fragen und ich habe sicher einige übersehen, aber eine fand ich recht interessant. Jemand hat gefragt, ob er das verfilmen kann, deine Geschichte, oder ob du da auf diese Geschichten quasi ein Copyright erhebst.
Ein Copyright habe ich überhaupt keins. Wie könnte ich denn auf Gaia?
Aber er könnte dich eigentlich einfach kontaktieren und dir
kann mich kontaktieren.
Und ihr könnt euch das ausmachen dann selbst, ne? Wie das jetzt ist.
Könnte man das aufmachen?
Auf den Film wäre ich auf jeden Fall gespannt. Also,
ja, ich bin dann nach dieser Ayahuasca Magna Mater Austria Vision natürlich oft zu Magna Mater Austria nach Mariazell gefahren mit der Absicht, die Mutter zu befreien, Die Mutter war natürlich in einer schwierigen Situation. Die seit 1400 Jahren kommen Leute, die was wollen, und da kommt irgendein Trautl, der sagt, er will sie befreien.
Sehr kühn, aber das hat schon was.
Aber das hat schon was. Das ist dann das Problem der Mutter gewesen. Ich konnte dann wirklich, das war sehr magisch für mich, da war eine Messe dort und der Priester hat die Monstranz geholt und hat den Tabernakel nicht zugesperrt. Da habe ich dann meine Ayahuasca-Ingredienzien in den Tabernakel gelegt und damit sicher da die europäische Kultur grundlegend verändert. Aber gut.
Okay. Jetzt ist doch noch ein interessanter Fall im Chat gekommen von mehreren Leuten, das liebe alte UFO-Phänomen, sehr komplex, sehr vielschichtig. Wie ordnest du das jetzt ein, vor allem nach deinen Ayahuasca-Erlebnissen?
Du, ich habe bei Ayahuasca, bin natürlich auch mit diesen Themenbereichen mehr vertraut als deine Hörer nur in ihren
Wissen. Also vielleicht sollte man weniger UFO-Phänomen sagen oder vielleicht Teile des UFO-Phänomens, aber vor allem jetzt auch diese Geschichte mit Außerirdischen etc. Das überlappt sich vielleicht zum Teil, aber das ist nicht dasselbe. Aber wie spielt das jetzt? Aus welcher Perspektive siehst du das nach diesen ganzen haarsträubenden Erfahrungen, die du da gemacht hast?
Willst du nur haarsträubenden? Ich habe doch ekstatisch schöne Erfahrungen.
Ja, aber das ist auch haarsträubend.
Ja. Ach so, ja, haben
auch meine schönes, ein angenehmes Kribbeln. Ja,
oder? Ein angenehmes Kribbeln. Ich habe mir diese Frage nicht bei der Madre Maria Zell, der Magna Mater Austria, gestellt. Ich habe mir das in Medjugorje viel mehr und viel dichter gestellt. Das war wie eine Glocke von einer Anderswelt, die diesen Bereich beschützt hat.
Vielleicht. Jetzt gehen wir auf die Frage ein. Die Frage war eben das UFO-Phänomen.
Ich gehe schon. Vielleicht können wir ein bisschen, und ich tue das jetzt ein bisschen wegrücken von diesen modernistischen, da sind UFOs, da sind Aliens. Schauen wir mal, das sind Wesenheiten von verschiedenen Dimensionen. Ist ja nicht, ich widerspreche ja da nicht. Ich komme da zurück zu alten, mittelalterlichen Kosmologien. Das sind Wesenheiten, die Intelligenzen, die halt auf diesen Planeten ihren Einfluss suchen. So sehe ich auch diese ganzen intergalaktischen Fragen. Ich habe mich kurz befreundet mit J.J. Hörtag, konnte auch da viel über UFOs mit ihm reden. Ich lasse das offen, UFOs, andere Planeten und. Ich lasse es offen, welche Bewusstseinsentitäten haben welche Agenda für diesen Planeten. Das muss jeder innerseelisch für sich herausfinden. Und Ayahuasca hilft ganz zentral. Meditation, Religionen und. Würde ich schon meinen, nach meiner Erfahrung von 40 Jahren, führen dich vielleicht auf falsche Spuren. Die Archonten schicken dir die schönsten Christusvisionen, wo du wochenlang im Bliss herumschwebst. Du musst das dann für dich innerseelisch empfinden. Und ich kann da halt predigen, was ich gerade tue, aber das ist schon... Aber sowas von einer intimen, persönlichen Fragestellung und du musst das wollen und du musst dann hingehen. Und ich versichere jeden, der das tut, der wird es erfahren, mit oder ohne Ayahuasca. Ayahuasca hilft schon sehr. Aber diese in deinem Herzen, in deiner Seele intensive Frage, quasi, wo ist da die fördernde Kraft für mich und für diesen Planeten, die ist schon eine Frage, die nicht leicht zu finden ist. Und ja. Medjugorje und Maria Zell, jetzt würde ich denken, jetzt trat er vollkommen durch, das sind ja schon halbkatholische oder katholische, da sind schon ein bisschen die Antworten dahinter, aber man muss schon Layers, heißt auf Englisch, man muss dann schon Schichten weiter zurückgehen. Leicht ist es nicht, aber gut, was ist leicht auf dem Planeten?
Ja, offensichtlich nichts, ne? Oder wenig. Jemand schreibt auch, und dem kann ich nur zustimmen, dass der Matthias Töpfer die persönliche Interpretation von DMT, die du da hast, sehr gut getroffen hat. Ich nehme an, du hast das Titelbild gesehen zur heutigen Sendung. Ich finde, das passt schon sehr gut, oder?
Das passt hervorragend. Danke übrigens für deine Präsentation.
Das passt hervorragend. Das war Matthias. Also das Bild kommt von Matthias. Wie schon beim ersten Gespräch, mir schwirrt ein bisschen der Kopf, weiß nicht genau, musst du es erst auch wieder ein bisschen so verdauen. du hast offenbar sehr intensive Erfahrungen gemacht. Interessant finde ich, dass, also fast immer hört man, na, lass die Hände weg von irgendwelchen psychedelischen Substanzen, das verfälscht das Ganze nur, geht's in die Meditation, geht's quasi in euch und dann, ja, kommt man an die Wahrheit und nicht über, ich sag's jetzt bewusst, Drogen. Du sagst genau das Gegenteil, was ist wirklich interessant.
Danke, Tarek. Ich darf ja nicht deine Hörer beflegeln. Die dir das sagen.
Ja, das darfst du auf jeden Fall nicht.
Nein, ich bemühe mich, wird mir nicht gelingen. Die das sagen und speziell die.
Nein, ich habe nicht gesagt, dass das Hörer sagen. Ich sage, das hört man einfach immer wieder.
Ich habe ja Freunde, die intensiv, viel intensiver wahrscheinlich wie die meisten deiner Hörer und vielleicht auch nicht, weil du hast sicher alle spirituelle Interesse.
Oh, da unterschätzt die ja nicht, das sind also extrem interessante.
Du hast eine tolle Auswahl, also das muss ich jetzt sagen, du hast eine tolle Auswahl, wirklich eine das Wort Elite, du hast tolle Hörer, sonst könnten sie mich ja nicht als dem Klaus Kinski der Metaphysik entlarven, aber du hast recht, ich propagiere hier mangels unserer eigenen Kultur, jeder, der zuhört und hat die Möglichkeit, das darf man ja, in Peru wirst ja gefördert, jeder, der die Möglichkeit hat für einen Ayahuasca-Trip, meine Definition von Wahnsinn ist, dass er diese Möglichkeit nicht wahrnimmt. Die Freiheit nehme ich mir heraus. Du kannst. Ja.
Sehr interessante Perspektive.
Was dann passiert, ich sage das, was ich meinen persönlichen Freunden gesagt habe, wenn ich gesagt habe, nehmt ein Ayahuasca-Trip, ihr werdet ein unvergessliches Abenteuer erleben. Und das ist schon was wert.
Auf jeden Fall.
Ja, ich sage ja nicht, ihr werdet die spirituelle Erleuchtung haben, Mutter Erde wird euch umarmen und küssen, das sage ich eh nicht. Ich sage nur, das ist meine Garantie, die ich geben kann, dafür verbürge ich mich. Wenn sie euch Madre Ayahuasca zuwendet, wird sie euch ein unvergessliches Abenteuer bieten. Aber man kann natürlich auch nach Kaole fahren oder nach Kroatien fahren, das ist ja eine Möglichkeit, da zahlt man auch einiges, das kann man auch tun, bitte. Und das tun, Tarek, da bin ich schon wieder der alte Inquisitor, die lebendigen Toten, die sich selbst erfahren wollen, die brauchen eine Erfahrung dieser Art. Brauchen, nicht können haben oder haben die Wahl. Julie, jetzt komm ins. Die brauchen eine Erfahrung dieser Art. Und ich bitte dich schon, Tarek, bei allem Respekt, dich auch persönlich angesprochen zu fühlen. Die brauchen so eine Erfahrung. Wenn du mit diesen Planeten, auf die du dich aus welchen glücklichen oder unglückseligen Umständen inkarniert hast, dann ist es wichtig, dass du den Geschenken dieser Planeten nachgehst. Für mich ist es Ayahuasca. Wie gesagt, ich war neugierig auf ein Fliegenpilz, den ich mit 5 Jahren am Weihnachtsbaum meiner Mutter entdeckte. Ich wäre neugierig auf viele andere Sachen. Ich habe noch keine Gelegenheit gehabt. Aber die Madre hat mich schon sehr befriedigt und liebt mich sehr und ich fühle mich da geborgen. Aber ich will mich ja nicht auf sie versteifen. Ich weiß, der Vortrag ist in dieser Richtung. Es gibt Myriaden von Möglichkeiten. Die Mutter lädt uns ein, mit ihr in Kommunion zu treten. Und wenn wir es nicht tun, Tarek, gehen wir zu Grund. Und auch das darf sein, weil es gibt so viele Planeten und so viele Planeten, die zu Grund gehen. Warum nicht auch da unsere zu Grund gehen? Weil meine, das werden immer ein paar überleben. Aber es ist schon wichtig, dass wir in Kommunion mit dem Planet Erde gehen. Es ist schon wichtig. Und übrigens, ekstatisch. So ein schöner Planet. Wir sind so gesegnet, dass wir da sein dürfen. Ich kann es dir nicht sagen. So schön. So wunderbar ekstatisch schön ist dieser Planet. Es ist so eine schöne Ehre, Ehre ist ein blödes Wort, dass wir da sein würden und die Archonten reden und ständig was anderes. Gut. Haben auch gute Argumente, die sie selber wieder in die Existenz führen, aber das das ist so ein herrlicher Planet. Darf ich, das möchte ich schon sagen, ist so ein herrlicher Planet. So ein herrlicher Planet.
Ja, ist es.
Ich höre schon auf,
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Es ist eine erstaunlich schöne Welt, in der wir da leben. Und wir sind ein bisschen drauf und dran, sie zu ruinieren. Und mal sehen, wenn Ayahuasca dazu beitragen kann.
Wenn wir uns auf diese Herrlichkeit und Schönheit, entschuldige, wenn ich unterbreche, das weiß ich noch von meiner schamanistischen Vergangenheit, die Indianer, das Wichtigste ist die Schönheit. Wenn wir uns auf die Schönheit dieses Planeten besinnen, dann sind wir gerettet. Wenn wir jetzt in Knappheit kommen und sagen, wir müssen gegen den Klimawandel kämpfen, wir müssen gegen das kämpfen, wir müssen gegen das kämpfen, sind wir verloren. Aber wenn wir uns auf die Schönheit besinnen, die Schönheit, das ist der zentrale Punkt, die Schönheit. Ich meine das jetzt nicht in einem flachen ästhetischen Sinn. Wenn wir die Schönheit dagegen sehen können, sind wir gerettet, sonst sind wir nicht gerettet. Ist auch wurscht. Unsere Seelen werden sich schon irgendwo inkarnieren. Aber diese ekstatische, betörende Schönheit, das ist unser Planet. Und da kennen andere galaktischen Kulturen, die schauen runter und kennen sie nicht aus. Das ist so wichtig, dass wir das schauen können. Und die Madre Ayahuasca kann dir das zeigen. Unter Umständen mit ein paar Arschtritten vorher, aber sie kann dir das zeigen und sie zeigt es ihr, weil sie es ist, weil das ihr Wesen ist. Wenn ich das Wesen von Madre Ayahuasca erfahren habe, dann ist das das Wesen von unglaublicher Schönheit. Ekstatischer Schönheit. Und die Dämonen kennen, aber okay, du solltest meinen erregierten Mittelfinger sehen, die Dämonen links und rechts, wenn du diese Schönheit erkennst, die dir die Madre vermitteln kann. Alles schön, alles okay, alles in Frieden, die Dämonen, Parasiten, fein, sie sind da oder nicht oder was. Diese Schönheit zu erkennen, da kann ich halt nur, das durfte ich erleben ein paar Mal. Und das wird mich begleiten für die nächsten, wenn ich die noch haben muss, 20 Inkarnationen, das ist da und das kann die Madre schon vermitteln. Das heißt nicht, dass sie vorher nicht genügend Arschtritte vermittelt, die wir vielleicht brauchen oder nicht. Das kann jeder für sich selbst beurteilen. Habe ich das gut gesagt, Tarek?
Ja, ich glaube, das ist jetzt ein Schlusswort. Es möchte auch, glaube ich, jetzt keiner dir direkt eine Frage stellen. Im Chat habe ich jetzt auch, sorry, falls ich da was überlesen habe, aber ich habe da jetzt auch nicht mehr wirklich was gesehen. Ja, ich danke dir. Also, ich entlasse alle vielleicht ähnlich verwirrt wie mich, aber doch irgendwo angeregt zum Nachdenken über all das heute Gehörte und ich danke dir fürs Dasein und er redet wie Peter Krasser. Stimmt, so ein bisschen ähnlich klingst du sogar. Aber
du, wer ist denn der Peter Krasser?
So Peter Krasser war ein österreichischer Autor, der schon verstorben ist. Der hat sich auch so mit Men in Black und UFOs beschäftigt. Aber der Inhalt gibt es bei mir im Archiv. Der Inhalt ist jedenfalls anders, den du vermittelst und ja, der hat es durchaus in sich. Ja, danke dir und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und viel, wie soll man das sagen? Ja, viel Spaß.
Ja, wie gesagt, ich bin ein, vielleicht dann doch ein bisschen ein Prediger. Das wünsche ich mir auch für dich, weil deine Hörer, es steht dir alles offen. Und du brauchst nicht jahrzehntelang meditieren, dich an irgendwelche Systeme halten.
Du brauchst nicht glauben, dass ich nicht auch jetzt, also wie gesagt, jeder muss das für sich selbst hier entscheiden. Also ich rufe definitiv zu gar nichts auf. Aber natürlich, ich habe mir auch ein paar Dokus jetzt angeschaut, also natürlich wird man da immer wieder neugierig. Mal sehen, wer weiß. Vielleicht mache ich mal auch einmal bei einer Seance mit. Ansonsten, ich halte mich da ja eher dann immer wieder ein bisschen raus aus diesen Dingen und halte da ein bisschen die Distanz und schaue mir das eher an. Aber manchmal ist es dann auch interessant, direkt quasi in Medias Res zu gehen. Also ich danke. Jedenfalls.
Weil ich dich mag, da gestehe ich dir das nicht zu. Aber damit lassen wir sich heute schon meinen Mund.
Okay. Gut.
Ja, gut.
Christian, ich mag dich auch. Danke Hörern, fürs
danke
Dasein.
Dir. War schön.
War schön. Okay. Finde ich auch.
Okay.
Gut. Dann schönen Abend noch.
Dir auch schönen Abend. Noch einmal herzlichen Dank. Danke, Derek. Danke für deine Initiativen. Danke.
Okay.
Bis bald. Für dich.
Ciao.
Crop FM.
You are far from home, baby.
Ja, what a show. Ja, also das nächste Mal zu Gast ist Dieter Bremer und das wird fast eine Antidote zur heutigen Sendung, glaube ich. Und zwar geht's da über die Raumstation Atlantis. Ja, ihr habt richtig gehört. Quasi die Fortsetzung der ersten Sendung aus dem Jahr 2010, das ist echt schon lange her. Und in dieser Fortsetzung wollen wir noch viel tiefer in die sehr diesseitigen Theorien von Dieter Bremer einsteigen, also so Präastronautik, Stichwort und so weiter. Und diese ganzen Theorien haben sich bei Dieter Bremer, der, ich lese gerade sein drittes Buch, das vierte ist in Arbeit, und das hat sich inzwischen wirklich in eine regelrechte Kosmologie ausgeweitet, und ja, auch Jesus kommt in der vor. Weiß nicht, der Arme muss da echt immer herhalten. Kann man auch gespannt sein. Und zwar wird es zu hören sein am 21. Juni 2019 zur Sommersonnenwende. Wie gesagt, da war eine sehr materialistische Sicht auf all diese Dinge, die dann halt sehr oft praktisch nur spirituell interpretiert werden. Also durchaus erfrischend. Freue mich drauf. 21. Juni 2019. Bis dorthin, ja, danke allen fürs Zuhören. Danke auch für die Fragen im Chat. Und wir hören uns wieder am 21. Juni zur Sommersonnenwende. Bis dorthin, macht es gut.
This girlfriend was from London town. She went. Waved her hips and